Deine Tage sind gezählt. Da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war gesegneten Leibes. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein großer feuerroter Drache. Sein Schweif fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind nach der Geburt zu verschlingen. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker herrschen soll. Der Drache ging hin, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Kindern, die Gottes Gebote beachten und am Zeugnis Jesu festhalten. Offenbarung 12,1 bis 5,17. Ein notwendiges Vorwort. Jeder Tag bringt mehr Beweise für den Zerfall der heutigen Menschheit. Die Völker der Erde geraten zusehends in Verwirrung, Aufruhr, Krieg und Ratlosigkeit. Die Gefahren nehmen ungeahnte Ausmaße an. Immer mehr offenbart sich die Verderbnis in den Herzen der Menschen durch Unverständnis und Irrtum, Egoismus und Hartherzigkeit, Lieblosigkeit und Hass, sittliche Verwilderung und Stolz. Die Folgen sind der Abfall von Gott, die Auflösung aller christlichen Werte, das Auswuchern jeglicher Laster und die brutale Unterdrückung der Schwachen und Armen. Diese Zersetzung bedroht nicht nur das private Leben, sondern auch die Existenz ganzer Völker und Nationen. In der Botschaft der barmherzigen Liebe, die mit kirchlicher Druckerlaubnis in allen Weltsprachen verbreitet wird, mahnt Gott daher eindringlich: Ach, ihr Menschenkinder, wo rennt ihr hin? Ich habe euch so oft gewarnt. Ihr vernichtet eure Körper, aber eure Sünden vernichten noch viel mehr eure Seelen. Der Gedanke an die Ewigkeit ist euch fern, diese Ewigkeit, die ihr bald kennen werdet, wenn ihr euch nicht bekehrt. Vom 29.12.1966. Diese bis in die Grundfesten erschütterte Welt wird sich der Wirklichkeit nicht mehr bewusst. 1.1.1968. Die Ideologie der Völker steht im Gegensatz zu dem, was ich mit ihnen vorhabe. Ich werde ihr goldenes Kalb zerstören. Wenn ich schneiden und immer wieder schneiden muss, um sie zu retten, werde ich es tun. Der Schatten der Zerstörung schwebt über der Welt. Wenn sich die Völker nicht bekehren, müssen sie auf große Katastrophen gefasst sein. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. Stolz und anmaßend, wie sie sind, mögen sie sich in Acht nehmen, dass die Kräfte des Bösen sie nicht ihrerseits vernichten, wenn sie von ihnen entfesselt werden. Aber ich werde meine Getreuen nicht im Stich lassen. 15.01.1967. Vielerorts haben Jesus und Maria sogar unter blutigen Tränen das nahende Unheil verkündet und betont, dass die heutige Welt schlimmer sei als vor der Sintflut. Seit Jahrhunderten hat das Böse unaufhörlich zugenommen, weil sich die Menschheit immer mehr von Gott und seinen Geboten entfernt hat und nun durch eine unvorstellbare Sündenflut weitgehend der Macht Satans ausgeliefert ist. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Mahnungen des Himmels in beunruhigender Weise verstärkt und die Botschaften sind noch erschütternder geworden. Die bevorstehende Umwälzung rückt unaufhaltsam näher. Vorboten sind die immer häufigeren Naturkatastrophen und die untergründig zunehmenden Spannungen zwischen den Völkern. Trotz ständiger Friedensbemühungen droht ein neuer Weltkrieg, der nach dem einhelligen Urteil aller Militärs und Politiker der schrecklichste und unheilvollste sein wird. Man wird glauben, das Ende der Welt sei gekommen. Ausgelöst wird die Tragödie durch das sowjetische Vormachtstreben aus dem Geist des gottlosen Kommunismus, wenn auch die östlichen Machthaber vor den Augen der ganzen Welt durch die Aufhebung des Eisernen Vorhangs und gewisse Reformen außerordentliche Beweise ihrer Friedenspolitik geben. Die Sündenflut und der Materialismus der sogenannten christlichen Nationen haben eine Gottlosigkeit heraufbeschworen, die jede Generation noch mehr vergiftet und alles der Vernichtung preisgibt, was 2000 Jahre Christentum aufgebaut haben. Das weitere Bestehen des Abendlandes hängt an einem äußerst dünnen Faden, da die dringenden Aufrufe des Himmels zur Umkehr, zu Gebet und Buße von Priestern und Gläubigen bisher viel zu wenig ernst genommen bzw. befolgt wurden. Tatsächlich stehen wir unausweichlich vor der schicksalhaftesten Entscheidung der Weltgeschichte. Sie ist in allen Botschaften Jesu und Mariens das eigentliche Anliegen und im Letzten eine klare göttliche Forderung. Entweder Beachtung der Gebote Gottes oder die Welt stürzt ins Chaos. Entweder zurück zu Gott, zur früheren Frömmigkeit, Anbetung und Verherrlichung Gottes, oder aber Feuer und Blut werden die Welt reinigen. Entweder radikale Änderung des Lebens durch Buße und Sühne, oder schreckliches Unheil kommt über die Völker. Entweder vermehrtes Gebet und Opfer, oder zahllose Seelen gehen für ewig verloren. Entweder Annahme der Erlösungsgnaden aus dem Kreuzesopfer Christi mit gleichzeitiger Aufwertung und Anerkennung der Stellung Mariens im Heilsplan Gottes oder fortschreitender Niedergang in der Kirche und Verbreitung von immer neuen Irrlehren. In tiefem Schmerz erklärt die Gottesmutter zu der tragischen Lage der heutigen Menschheit in Kirisinen, Bretagne, Frankreich, am 12. Mai 1955: Diese Tränen, die ich für euch weine, sind Tränen der Liebe und der Muttersorge. Denn wenn ihr nicht zu Gott zurückkehrt, stehen euch schreckliche Strafgerichte bevor. Seht ihr denn nicht schon all das Unheil, das über die Welt niedergeht? Und ihr zieht es vor, die Warnungen eurer Mutter zurückzuweisen, anstatt aus ihren Belehrungen Nutzen zu ziehen. Dies wäre das Einzige, was ihr tun müsstet, um die Schwere der Schicksalsschläge zu vermindern, die Gottes Zorn euch androht. Meine Worte und meine Tränen könnten sonst zu Botschaften der Gerechtigkeit Gottes werden, unter der die ganze Welt zu leiden hätte. Sich mir widersetzen heißt, die einzige und letzte Hoffnung auf Rettung zunichte zu machen, die der Welt noch bleibt. Am 18. Februar 1961 fährt sie fort: Es gab zu allen Zeiten in der Kirche Prophezeiungen Gottes, viele im Alten und im Neuen Bund, und sie sind glaubwürdig. Der Geist der Prophetie ist Bestandteil der katholischen Kirche. Wer also nicht an die Propheten und Prophezeiungen im Allgemeinen glaubt, auch solchen aus der heutigen Zeit, der verweigert Gott das Recht, zu reden und sich zu offenbaren. Prophezeiungen sind immer Gnaden, die euch bevorstehende Strafen Gottes ankündigen und euch aber auch trösten, weil sie das Wirken der Vorsehung besser erkennen lassen. Hatte Gott nicht auch durch seine Boten die Sintflut, das Feuer über Sodoma, die babylonische Gefangenschaft sowie die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung des Judenvolkes vorher angekündigt? So will er euch auch heute vor dem Kommen der großen Strafgerichte warnen, um das Zuschlagen seines Zornes vor dem jüngsten Gericht zu rechtfertigen. Gewiss, Prophezeiungen von Unheil sind immer bedingt gegeben. Sie sind väterliche Drohung von Seiten Gottes, um euch durch heilsame Furcht zu drängen, zu ihm zurückzukehren. Daher muss man es sich angelegen sein lassen, diese Warnungen Gottes bekannt zu machen und zu verbreiten, weil sie ein ausgezeichnetes Mittel sind zur Bekehrung. Denn die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, der Tugend und des Heiles für die Sünder. Besonders die Priester und die Bischöfe, die Wächter des Volkes Gottes, müssten aus Gewissenspflicht auf das Gewitter der göttlichen Gerechtigkeit aufmerksam machen. Es wird sicher, früher oder später, über die gottlosen Völker hereinbrechen. Da die Nationen als solche im Jenseits nicht mehr bestehen, müssen sie hier auf Erden sichtbar ihre Strafen erfahren. Wenn man weiß, o ungeheure und schreckliche Tatsache, dass ungefähr 2/3 der Menschheit im Zustand der schweren Sünde leben, dann müsst ihr doch sicher sein, dass die große Züchtigung kommt, falls nicht eine ehrliche, allgemeine Umkehr erfolgt, unter der Voraussetzung, dass Gott noch so langmütig ist, auf euch zu warten und wie bei einem Sterbenden noch gnädig Zeit zur Umkehr gibt. Darum zögert nicht. Bringt den Warnungen des Himmels jene Ehrfurcht entgegen, die ihr einer göttlichen Botschaft schuldig seid. Lest sie aufmerksam, verbreitet sie in eurer Umgebung mit Eifer und Hingabe, damit die Seelen aufgerüttelt werden und aus ihrer Schläfrigkeit erwachen, um besser, ja sogar heilig zu werden. Die vorliegende Textsammlung unter dem Mahnwort »Deine Tage sind gezählt« enthält wichtige Auszüge solcher ernster Botschaften und Prophezeiungen über gewaltige Veränderungen im politischen und gesellschaftlichen Leben der Völker, sowie die Ankündigung eines Dritten Weltkrieges mit wesentlichen Aussagen über seinen Verlauf. Ausführlich dargelegt wird die unter dem Schein des Friedens raffiniert zunehmende Bedrohung durch den Kommunismus, ferner seine Entstehung, Zielsetzung und Entfaltung. Deine Tage sind gezählt, bezieht sich jedoch nicht nur auf den Zusammenbruch der gottlosen Nationen mit unvorstellbaren Zerstörungen, sondern auch auf das Leben jedes einzelnen Menschen, denn uns allen ist nur eine gewisse Spanne Zeit gegeben, um unser Heil zu wirken. Wir können es aber auch verfehlen. Ein ständiges Bereitsein, auch für einen unvorhergesehenen, plötzlichen Tod, der unser Verhältnis zu Gott endgültig besiegelt, ist daher zwingend erforderlich. Deshalb behandelt diese Schrift auch die Folgen der Sünde, unter anderem den moralischen Zerfall, und erinnert dabei aus katholischer Sicht an wichtige ewige Glaubenswahrheiten, zum Beispiel an die Existenz der Hölle, die heute verschwiegen, verharmlost oder gar geleugnet wird. Doch vor allem weist sie auf das eigentliche Ziel des menschlichen Lebens hin, den Himmel, das glückselige Leben in der ewigen Herrlichkeit Gottes, die Notwendigkeit einer jenseitigen Läuterung nach dem Tod im Fegfeuer ergänzt diesen Themenkreis. Unabdingbar erschien, daran anschließend die beiden großen Gnadenmittel für ein christliches Leben aufzuzeigen, die Beichte und die Heilige Kommunion. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem Zustand der heutigen Kirche und dem Einfluss der Loge und des Ökumenismus. Wie die kirchliche Situation wirklich zu sehen ist und welche Wege aus der Krise in eine neue Epoche der Menschheit herausführen, ist abschließend in einer Zusammenfassung wichtiger Mitteilungen Jesu und Mariens aus verschiedenen glaubwürdigen Botschaften dargelegt. Der Anhang enthält zwei Abhandlungen, die sehr zeitgemäß sind. Die erste handelt über das Leiden und die Auferstehung Jesu nach den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus dem Grabtuch von Turin. Eine notwendige Klarstellung nach sehr abwertenden Berichten in der Presse. Der zweite Beitrag gibt ausführlich Aufschluss über das Bußsakrament zur größeren Wertschätzung. Aktuelle Prophezeiungen. Die Botschaft von Fatima 1917 und ihre Auswirkungen. Schon vor über 70 Jahren erschien die Gottesmutter in Fatima als Königin des Heiligen Rosenkranzes, den drei Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francesco, und wies eindringlich darauf hin, was zu tun ist, um den Frieden zu erlangen. Wer von gläubiger Sicht aus die Geschehnisse unserer Zeit verfolgt, erkennt, dass der Botschaft von Fatima weltpolitische Bedeutung zukommt, denn es besteht kein Zweifel, dass die sechs Erscheinungen der Gottesmutter 1917 den Gegenpol zu der bolschewistischen Revolution in Russland im gleichen Jahr darstellen. Als Lenin, der sich selbst als der persönliche Feind Gottes bezeichnete, im Osten seinen gigantischen Kampf gegen den König des Himmels und der Erde entfesselte, erschien im äußersten Westen Europas Maria, die Siegerin in allen Schlachten Gottes, um der bedrohten Christenheit die einzig wirksamen Waffen für diese Auseinandersetzung zu empfehlen. Kein geringerer als der damalige Papst Pius XII., ein Mann von hoher Intelligenz und tiefer marianischer Frömmigkeit, hatte diese apokalyptische Frontstellung erkannt und alles getan, um die Kirche zu mobilisieren, das heißt, für die Friedensbedingungen des Himmels einzutreten. Er war überzeugt, dass sich hier ein unerhörtes Faktum der Geschichte vollzieht. Noch ist der gewaltige Kampf in vollem Gang. Er nimmt sogar an Heftigkeit immer mehr zu. Um ihn siegreich für uns selbst und für Millionen anderer Seelen zu bestehen, verlangt Maria im Auftrag Gottes ein christliches Leben und aufrichtige Nächstenliebe, Gebet, Buße durch die treue tägliche Pflichterfüllung, innige Liebe zu Jesus im allerheiligsten Sakrament, die Weihe an ihr unbeflecktes Herz und die Feier des Sühnesamstags an jedem ersten Samstag im Monat. Betet täglich den Rosenkranz, empfiehlt sie eindringlich bei jeder Erscheinung. Betet, betet viel, verlangt sie am 19. August 1917 und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand für sie opfert und betet. Opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder, zur Sühne für die Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden. Lucia berichtet später: Als die Mutter Gottes die letzten Worte »Opfert euch für die Sünder« aussprach, öffnete sie die Hände, wie sie es schon in den beiden vergangenen Monaten getan hatte. Das Strahlenbündel, das von dort ausging, schien in die Erde einzudringen, und wir sahen etwas wie ein Feuermeer und in ihm versunken schwarze, verbrannte Wesen, Teufel und Seelen in Menschengestalt, die fast wie durchsichtige, glühende Kohlen aussahen. Sie wurden innerhalb der Flammen in die Höhe geschleudert und fielen von allen Seiten herab wie Funken bei einer großen Feuersbrunst, gewichtlos und doch nicht schwebend. Dabei stießen sie so entsetzliche Klagelaute, Schmerzens- und Verzweiflungsschreie aus, dass wir vor Grauen und Schrecken zitterten. Die Teufel hatten die schreckliche und widerliche Gestalt unbekannter Tiere, waren jedoch durchsichtig wie glühende Kohlen. Dieses Gesicht dauerte nur einen Augenblick, und wir müssen unserer gütigen himmlischen Mutter danken, dass sie uns vorher den Himmel versprochen hatte. Ich glaube, sonst wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben. Gleichsam, um ihre Hilfe zu erbitten, blickten wir zur Madonna auf. Da sagte sie vor Güte und Traurigkeit: Ihr habt die Hölle gesehen, auf welche die armen Sünder zugehen. Um sie zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Und sie lehrte den Kindern folgendes Bittgebet, das sie nach jedem Gesetz des Rosenkranzes einfügen sollten: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Um ihnen gerade das Anliegen der Bekehrung der Sünder aus einer großen Gottesliebe noch mehr nahe zu bringen und ihnen tiefe Ehrfurcht vor Gott zu lehren, erschien ihnen bereits 1916 ein Engel, der sich Engel des Friedens nannte und sie eindringlich zu Gebet und Sühne aufforderte. Erst später, als Lucia schon Ordensfrau war, berichtete sie darüber ihrem Bischof. In seiner lichten Gestalt ähnelte er einem Jüngling von 14 bis 15 Jahren. Er war von großer Schönheit und noch weißer als Schnee. Die Sonne machte ihn durchsichtig, als wäre er aus Kristall. Um die Kinder zu beruhigen, sagte er: Habt keine Angst, ich bin der Engel des Friedens, betet mit mir. Auf die Erde niederkniend, beugte er seine Stirne bis zum Boden und ließ sie dreimal die Worte wiederholen: Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Danach erhob er sich und sagte zu ihnen: So sollt ihr beten, die Herzen Jesu und Mariens hören auf eure Bitten. Ein anderes Mal, als sie dieses Gebet in der gleichen Haltung wie der Engel oft und oft wiederholten, sahen sie über sich ein Licht aufstrahlen, indem er sich ihnen erneut zeigte. Doch jetzt hielt er in der linken Hand einen Kelch, berichtet Lucia. Darüber schwebte eine Hostie, von der einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch in der Luft schweben, kniete sich zu uns und ließ uns dreimal wiederholen: Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist, zur Sühne für die Schmähungen, Sakrilegien und die Gleichgültigkeit, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und die Fürbitte des unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Danach erhob er sich, ergriff den Kelch und die Hostie, reichte mir die heilige Hostie in den Mund und teilte das Blut im Kelch zwischen Jacinta und Francesco, wobei er sprach: Empfangt den Leib und das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Von neuem kniete er sich auf die Erde, wiederholte mit uns noch dreimal das gleiche Gebet. Eine eindringliche Mahnung an uns, es recht heute. Dem allerheiligsten Sakrament gebührt höchste Ehrfurcht, die sich auch in einer demütigen, äußeren Haltung kundtun sollte. Wir müssen uns klein machen vor Gott, dann erst leuchtet uns seine erhabene Größe auf. Denn dem Stolzen widersteht Gott, dem Demütigen aber gibt er seine Gnade. Zusammenfassend erklärte die Gottesmutter in Fatima: Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und der Friede wird kommen. Vom 13. Juli 1917. Wenn man nicht aufhört, den Herrn zu beleidigen, wird nicht lange Zeit vergehen, bis ein neuer, noch schlimmerer Krieg beginnt. Es wird das während des Pontifikates Pius dem 11. geschehen. Wenn ihr dann eines Nachts ein unbekanntes Licht sehen werdet, so wisset, dies ist das Zeichen von Gott, dass die Bestrafung der Welt für ihre vielen Verbrechen nahe ist. Krieg, Hungersnot und Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters. Um das zu verhindern, will ich bitten, Russland meinem unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats einzuführen. Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrtümer in der Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Mehrere Nationen werden vernichtet werden. Aber am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland, das sich bekehren wird, weihen. Und der Welt wird einige Zeit des Friedens geschenkt werden. Das dritte Geheimnis von Fatima wurde 1957 nach Rom gebracht, aber erst 1959 von Johannes dem 23. geöffnet. Es sollte 1960 bekannt gegeben werden. Das geschah jedoch nicht. Und auch die späteren Päpste bis zu unserem jetzigen Heiligen Vater Johannes Paul II. Konnten sich nicht dazu entschließen. Nach zuverlässiger Mitteilung erklärte er bei seinem ersten Deutschlandbesuch 1980 in Fulda auf die Frage nach dem dritten Geheimnis unter anderem: Es sollte jedem Christen genügen, wenn er Folgendes weiß. Wenn zu lesen steht, dass Menschen von einer Minute auf die andere abgerufen werden, und das zu Millionen, dann sollte man sich wirklich nicht mehr nach der Veröffentlichung dieses Geheimnisses sehnen. Viele wollen nur wissen, aus Neugierde und Sensationslust, vergessen aber, dass Wissen auch Verantwortung bedeutet. Betet, betet und fragt nicht weiter. Alles andere vertraut der Gottesmutter an. Auf die weitere Frage nach der Zukunft der Kirche erklärte er: Wir müssen uns wohl in Bälde auf große Prüfungen gefasst machen, die sogar den Einsatz unseres Lebens fordern können und die Ganzhingabe an Christus. Es kann durch euer und unser Gebet gemildert, aber nicht mehr abgewendet werden, weil nur so die wirkliche Erneuerung der Kirche kommen kann. Wie oft schon wurde im Blut die Erneuerung der Kirche geboren. Nicht anders wird es auch diesmal geschehen. Seien wir stark und bereiten wir uns vor und vertrauen wir auf Christus und seine Mutter. Beten wir viel und oft den Rosenkranz. Wie haben sich nun die angekündigten Ereignisse in der Geschichte erfüllt? Das Zeichen, von dem die Gottesmutter sprach, geschah in der Nacht vom 25. auf 26. Januar 1938 als außerordentliches Nordlicht und war in ganz Europa zu beobachten. Der neue, noch schlimmere Krieg vollzog sich im sechsjährigen Zweiten Weltkrieg, der tatsächlich alle Furchtbarkeit und Not, alles Leiden und Morden in den Schatten stellte, was bis dahin über die Menschen des 20. Jahrhunderts hinweggegangen war. Aber die göttliche Bestrafung der sündigen Menschheit hätte noch länger angedauert, wenn Pius XII. Nicht am 31. Oktober 1942 und erneut am 8. Dezember 1942 die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht und damit die Königin des Friedens, die Mutter der Barmherzigkeit, um ihr machtvolles Eingreifen angefleht hätte. Die entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg. Dieser Weiheakt von Pius XII. Brachte zweifellos die Wende im Zweiten Weltkrieg. Lucia hatte den Heiligen Vater mehrmals darum gebeten, um die Gräuel des Krieges abzukürzen. In der Tat musste jedem unvoreingenommenen Beobachter der Geschichte auffallen, dass nach dieser Weltweihe der deutsche Nationalsozialismus die schwersten Niederlagen immer an hohen Marienfesten hinnehmen musste. Die folgenden Daten sprechen für sich. Unbefleckte Empfängnis, 8. Dezember 1941. Eintritt der USA in den Krieg nach dem Überfall Japans auf Pearl Harbor, Hawaii. Maria Lichtmess, 2. Februar 1943. Stalingrad fällt. Die eingeschlossene 6. Armee ergibt sich. Fatima-Tag, 13. Mai 1943. Ende des Krieges in Nordafrika. Maria Himmelfahrt. 15. August 1943, Sizilien fällt. Maria Geburt, 8. September 1943, Italien kapituliert. Maria Himmelfahrt, 15. August 1944, Landung der Alliierten bei Toulon. Die deutsche Westfront wird von Südfrankreich aus in ihrer ganzen Länge aufgerollt. Maria Namen, 12. September 1944. Die Alliierten überschreiten die Reichsgrenze. Michaels Erscheinungsfest, 8. Mai 1945. Kapitulation der letzten deutschen Heeresgruppe. Der heilige Erzengel Michael ist der Schutzpatron Deutschlands. Maria Himmelfahrt, 15. August 1945. Japan kapituliert. Ende des Zweiten Weltkriegs. Warum die Mutter des Herrn mit ihren himmlischen Heerscharen so offensichtlich und entscheidend in das kriegerische Geschehen eingriff, hat neben der politischen Seite noch eine tiefere Ursache. Der heutigen Generation fast unbekannt hatte Hitler nämlich nach dem Sieg geplant, jeden katholischen Geistlichen aufzuhängen und die Kirchen und das Christentum zu vernichten. Wie dies im Einzelnen erfolgen sollte, geht aus einem Drei-Punkte-Programm hervor, das der Führer persönlich abzeichnete. Es sah vor, erstens, sofortige und bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religionsbekenntnisse mit gleichzeitiger Proklamierung Adolf Hitlers zum neuen Messias. Zweitens, der Führer ist dabei, als Mittelding zwischen Erlöser und Befreier hinzustellen, jedenfalls als ein Gottgesandter, dem göttliche Ehren zustehen. Drittens, die vorhandenen Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der verschiedenen Religionsbekenntnisse sind in Adolf Hitler Weihestätten umzuwandeln. Handschriftliche Anmerkung Hitlers: Der erste brauchbare Entwurf zur Bearbeitung an Dr. Goebbels. Wer erkennt hier nicht ein gewaltiges Ringen zwischen Himmel und Hölle, bei dem es immer um die Macht über die Menschen geht, im Letzten um ihr ewiges Heil oder Unheil? Wie dankbar müssten wir deshalb der Gottesmutter sein, dass sie uns aus dem Würgegriff der braunen Dämonen befreit hat. Denn die zahllosen Sünden und die vielfache Ablehnung ihrer Bitten ließen es nicht zu, diesen Krieg zu verhindern. Fatima, 13. Juli 1917. Sind wir, die katholische Kirche, wenigstens heute bemüht, diese von Gott auferlegten Friedensbedingungen zu erfüllen, um vor der noch schlimmeren Katastrophe, dass mehrere Nationen vernichtet werden, bewahrt zu bleiben? Dazu müssen wir uns fragen, Leben wir die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens? Beten wir täglich den Rosenkranz? Und feiern wir den Sühnesamstag so, wie die Gottesmutter es wünscht, mit viertelstündiger Betrachtung und Sakramentenempfang? Beicht- und Sühnekommunion? Leider nicht. Nur eine kleine Schar ist ihr treu ergeben. Dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgte bekanntlich kein eigentlicher Friedensschluss, weil sich die Nationen gleich wieder in neue ideologische Auseinandersetzungen verstrickten, vor allem durch die Ausbreitung des militanten Kommunismus. Die Sündenflut der heutigen Menschheit nimmt ungeahnte Ausmaße an. Deshalb wird eines Tages die Welt den Zornesbecher bis zur Neige trinken müssen, wie die Mutter Gottes bereits am 25. Mai 1946 in ihrer Botschaft von Marienfried angekündigt hat. Die Botschaft von Fatima wird täglich aktueller. Kein Wunder, dass Lucias Äußerungen überall großes Interesse finden. Wir zitieren nachstehend ihre Mitteilungen an Pater Fuentes, Postulator im Seligsprechungsprozess der Seherkinder Jacinta und Francisco. Ich übermittle eine Botschaft von äußerster Dringlichkeit. Der Heilige Vater hat mir erlaubt, Lucia zu besuchen, die als unbeschuhte Karmelitin in Coimbra lebt. Sie sah abgehärmt und niedergeschlagen aus. Sofort nach dem Empfang sagte sie mir: Pater, die Madonna ist sehr unzufrieden, denn man hat ihrer Botschaft von 1917 nicht entsprochen. Weder die Guten noch die Bösen haben sich etwas daraus gemacht. Die Guten gehen ihren Weg, ohne darauf zu achten, die Weisungen des Himmels zu befolgen. Die Bösen ziehen weiter auf dem breiten Weg ins Verderben, ohne die Züchtigungen zu bedenken, die ihnen drohen. Glauben Sie mir, Pater, Gott wird die Welt strafen. Denken Sie an all die Seelen, die in die Hölle stürzen, und nur deshalb, weil man nicht betet und Buße tut. Das ist der Grund für die Betrübnis der allerseligsten Jungfrau. Pater, sagen Sie allen, dass mir die Madonna sehr oft angekündigt hat. Viele Nationen werden vom Angesicht der Erde verschwinden. Russland wird die Geißel sein, die Gott benutzt, um die Menschheit zu züchtigen, wenn wir ihm nicht die Gnade der Bekehrung erwirken. Sagen Sie, dass Satan zur Entscheidungsschlacht gegen die Mutter Gottes angesetzt hat. Was das Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens besonders betrübt, ist die Verderbnis von Priestern und Ordensleuten. Satan weiß, dass sie, wenn sie ihrer herrlichen Berufung nicht entsprechen, viele Seelen mit sich in die Hölle reißen. Es ist höchste Zeit, die Züchtigung des Himmels aufzuhalten. Wir haben zwei sehr wirksame Mittel zu unserer Verfügung: das Gebet und das Opfer. Der Teufel setzt alles daran, um uns zu zerstreuen und die Freude am Gebet zu nehmen. Man muss den Menschen sagen, dass sie nicht weiter warten sollen auf einen Aufruf zu Buße und Gebet, weder vom Papst noch von den Bischöfen, noch von den Priestern oder überhaupt von den Vorgesetzten. Es ist höchste Zeit, dass jeder aus eigener Verantwortung gute und heilige Taten vollbringt und sein Leben nach den Wünschen der allerseligsten Jungfrau erneuert. Der Teufel will sich der gottgeweihten Seelen bemächtigen. Er versucht, sie zu verderben, um auch die übrigen in der Unbußfertigkeit einzuschläfern. Er wendet alle List an, bis zum Versuch, das religiöse Leben zu modernisieren. Das führt zur Unfruchtbarkeit des geistlichen Lebens. Erinnern Sie, Pater, daran, dass vor allem zwei Dinge Jacinta und Francesco zur Heiligkeit drängten: die Trauer der Gottesmutter und die Vision der Hölle. Die Madonna steht sozusagen zwischen zwei Schwertern. Auf der einen Seite sieht sie die Menschheit verstockt und gleichgültig gegenüber den angekündigten Strafen. Auf der anderen Seite muss sie sehen, wie wir die Sakramente entweihen und die näher rückende Züchtigung missachten, indem wir ungläubig und genusssüchtig im Materialismus verharren. Die Madonna hat ausdrücklich gesagt: Wir nähern uns den letzten Zeiten. Diese Worte hat sie mir dreimal wiederholt. Zuerst sagte sie, dass der Teufel den Entscheidungskampf begonnen hat, aus dem nur einer als Sieger hervorgehen wird. Entweder sind wir mit Gott oder mit dem Satan. Beim zweiten Mal wiederholte sie mir, dass die wichtigsten Mittel zur Rettung der Menschheit der Rosenkranz und die Weihe an ihr unbeflecktes Herz sind. Beim letzten Mal klagte sie, dass alle bisher angebotenen Heilmittel von den Menschen nicht angenommen würden. So biete sie sich nun selbst an, ihre Tränen. Pater, es ist höchste Zeit, dass wir uns Rechenschaft geben über die furchtbare Wirklichkeit. Dies ist ein dringender Aufruf zur Bekehrung. Nachdem die allerseligste Jungfrau dem Rosenkranz eine so große Wirksamkeit verliehen hat, gibt es kein materielles, geistiges, nationales oder internationales Problem, das nicht durch den Rosenkranz und unsere Opfer gelöst werden könnte. Wenn wir ihn mit Liebe und hingebendem Herzen beten, werden wir Maria trösten und ihre vielen Tränen trocknen. Soweit Pater Fuentes. Unsere christliche Verantwortung für den Frieden der Welt. Aus der Botschaft von Fatima fasste Bischof Dr. Rudolf Graber von Regensburg am 15. Oktober 1967 in der ernsten Überlegung zusammen. Wenn ich weiß, dass die Erde vernichtet werden kann oder dass mehrere Nationen vernichtet werden, und das ist heute mit den ABC-Waffen möglich, und wenn ich auf der anderen Seite ebenso genau weiß, dass dies durch Gebet und Buße abgewendet werden kann, wie es Maria in Fatima 1917 verlangte, dann ist es meine heiligste Pflicht, diese rettenden Mittel einzusetzen. Und wenn ich dies unterlasse, mache ich mich mitschuldig an der Vernichtung dieser Völker. Die Unterlassung von Gebet und Buße ist, ich sage dies in allem Ernst, ein Verbrechen an der Menschheit. Die Vision des heiligen Don Bosco über die Verfolgung der Kirche in der Endzeit. Am 30. Mai 1862, nach dem Abendgebet, berichtete Don Bosco vor seinen Mitarbeitern und Jungen, die in der Kapelle des Oratoriums von Turin versammelt waren, von einer Vision, die ihm kurze Zeit vorher zuteil geworden war. Stellt euch vor, wir befinden uns an der Küste des Meeres oder besser noch auf einer einsamen Klippe und sehen kein Land außer dem Boden unter unseren Füßen. Auf dem weiten Meer erkennen wir eine unzählbare Menge von Schiffen, die sich für eine Seeschlacht geordnet haben. Sie verfügen über eiserne Schiffsschnäbel und sind mit Kanonen, Gewehren, sonstigen Waffen jeglicher Art, mit Brandsätzen und auch mit Büchern ausgerüstet. Sie nähern sich einem Schiff, das viel größer ist als das ihrige, und versuchen, dieses mit ihren spitzigen Schnäbeln zu beschädigen, es anzuzünden und ihm jeden nur möglichen Schaden zuzufügen. Das große Schiff wird von vielen kleinen Booten begleitet, die von ihm Befehle empfangen und das majestätische Schiff gegen die feindliche Flotte verteidigen. Sie haben starken Gegenwind und das aufgewühlte Meer scheint die Angreifer zu begünstigen. Mitten im weiten Meer stehen in geringem Abstand voneinander zwei mächtige Säulen. Die eine wird von einer Statue der Immaculata gekrönt, zu deren Füßen auf einer Tafel die Inschrift steht: Auxilium Christianorum, Hilfe der Christen. Auf der zweiten, viel höheren und mächtigeren Säule sehen wir auf einem Schild die Worte: Salus Credentium, Heil der Gläubigen. Der Papst als Kommandant des großen Schiffes erkennt die Wut der Feinde und damit die Gefahr, in der sich seine Getreuen befinden. Er ruft deshalb die Steuermänner der Begleitboote zur Beratung auf sein Schiff. Da der Sturm immer heftiger wird, müssen sie auf ihre Boote zurückkehren. Nach Beruhigung der See ruft der Papst die Kommandeure ein zweites Mal zu sich. Plötzlich bricht der Sturm von neuem los. Der Papst steht am Steuer und versucht mit aller Kraft, sein Schiff zwischen die beiden Säulen zu lenken, an denen viele Anker und große Haken angebracht sind. Die feindlichen Schiffe beginnen nun mit dem Angriff und wollen das päpstliche Schiff versenken. Die einen kämpfen mit Büchern, Schriften und Brandsätzen, mit denen sie angefüllt sind und die sie an Bord des päpstlichen Schiffes zu werfen suchen, andere mit Kanonen, Gewehren und Schiffsschnäbeln. Trotz des leidenschaftlichen Kampfes der feindlichen Schiffe und des Einsatzes aller Waffen scheitert der Angriff. Vergebens machen sie neue Versuche. Das päpstliche Schiff durchpflügt frei und sicher das Meer. Manchmal kommt es wohl vor, dass es von fürchterlichen Stößen erschüttert und an seinen Planken schwer angeschlagen wird. Aber kaum getroffen, schließt ein sanfter Wind, der von den beiden Säulen ausgeht, sofort jedes Leck. Auf den Schiffen der Angreifer platzen jetzt die Kanonenrohre. Die Schiffsschnäbel zerbrechen, viele Schiffe bersten auseinander und versinken im Meer. Plötzlich jedoch wird der Papst von einer feindlichen Kugel getroffen. Seine Helfer stützen ihn und richten ihn wieder auf. Wenig später trifft ihn erneut ein feindliches Geschoss und er sinkt tot zu Boden. Bei der feindlichen Flotte erhebt sich ein Freuden- und Siegesgeschrei. Die auf dem päpstlichen Schiff versammelten Kommandeure aber wählen in solcher Eile einen neuen Papst, dass die Nachricht vom Tod des Steuermanns zugleich mit der Nachricht von der Wahl des Nachfolgers bei den Feinden ankommt. Jetzt verlieren diese plötzlich allen Mut. Das päpstliche Schiff aber überwindet alle Hindernisse und fährt sicher zwischen die beiden Säulen, wo es vor Anker geht. Die Feinde flüchten, rammen sich gegenseitig und gehen zugrunde. Viele andere Schiffe, die sich aus Furcht vor der Schlacht zurückgezogen hatten, befinden sich in weiter Ferne und warten in klug beobachtender Stellung, bis die Trümmer aller untergehenden Schiffe in den Wellen des Meeres verschwinden. Dann fassen sie Mut und nehmen auch Kurs auf jene zwei Säulen und machen dort fest. Auf dem Meer tritt jetzt eine große Ruhe ein. Soweit seine Ausführungen. Don Bosco fragte nun Don Michael Ruhr, seinen späteren Nachfolger als Generaloberer der Salesianer, »Was hältst du davon?« Don Ruhr antwortete, »Mir scheint, das Schiff des Papstes ist die Kirche, deren Oberhaupt er ist. Die anderen Schiffe sind die Menschen, das Meer ist die Welt. Jene, die das große Schiff verteidigen, sind die treuen Anhänger des Papstes, die anderen seine Feinde, die mit allen Mitteln die Kirche zu vernichten suchen. Die beiden Säulen bedeuten, wie mir scheint, die Verehrung Mariens und der heiligen Eucharistie.« Don Bosco sagte, »Du hast gut geantwortet, nur ein Ausdruck muss richtiggestellt werden. Die feindlichen Schiffe bedeuten die Verfolgungen. Äußerst schwere Zeiten stehen der Kirche bevor. Was bis jetzt geschah, ist fast nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Feinde der Kirche werden versinnbildet durch die Schiffe, die das Hauptschiff versenken wollten. Nur zwei Mittel bleiben, um sich in dieser stürmischen Zeit zu retten. Die Andacht zur allerseligsten Jungfrau Maria und der Glaube, die Ehrfurcht, Anbetung des Allerheiligsten und der häufige Empfang der Heiligen Kommunion. Tun wir unser Bestes, um diese beiden Mittel selbst zu gebrauchen, aber auch zu erreichen, dass sie überall und von allen angewandt werden. Marie Barodi, Karmelitin in Pau, Frankreich, gestorben 1878. Sie sagte voraus, alle Staaten werden durch Krieg und Bürgerkriege furchtbar erschüttert werden und in einer dreitägigen Finsternis werden die den Lastern verfallenen Menschen sterben. Nur ein Viertel der Menschheit wird übrig bleiben. Auch wird es nur noch wenige Priester geben, weil die meisten für den Glauben sterben werden. Die selige Anna Maria Taigi, die von 1769 bis 1837 lebte, wird noch deutlicher. Unter den Akten des Kanonisationsprozesses zu ihrer Seligsprechung befindet sich ein Bericht über ihre Vision von 1818. Darin schreibt sie, Gott wird zwei Strafgerichte verhängen. Eines geht von der Erde aus, nämlich Kriege, Revolutionen und andere Übel. Das zweite kommt vom Himmel. Über die ganze Erde wird sich eine dichte Finsternis ausbreiten, die 3 Tage und 3 Nächte dauern wird. Es wird unmöglich sein, etwas zu sehen. Kein Licht wird sich anzünden lassen, außer geweihte Kerzen. Die Luft wird durch Dämonen verpestet sein, die in gräulichen Gestalten erscheinend sehr viele Feinde der Religion hinwegraffen werden. Wer während dieser Finsternis aus Neugierde das Fenster öffnet und hinausschaut, oder aus dem Haus geht, wird auf der Stelle tot umfallen. Die Leute sollen in dieser Zeit daheim bleiben, den Rosenkranz beten und Gottes Erbarmen erflehen. Die Russen werden sich bekehren, ebenso England und China. Und alles wird jubeln über den Triumph der Kirche. Dann wird ein Hirt und eine Herde sein. Drei große Kriege im 20. Jahrhundert prophezeit ein Mönch vom Kloster Maria Laach schon im 16. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert wird Tod und Verderben bringen, Abfall von der Kirche, Entzweiung von Familien, Städten und Regierungen. Es wird das Jahrhundert von drei großen Kriegen sein, die in Abständen von Jahrzehnten immer verheerender und blutiger werden. Und nicht nur das Rheinland, sondern am Ende alle Grenzländer in Ost und West in Trümmer legen. Nach einer schrecklichen Niederlage Germaniens folgt bald der nächste große dritte Krieg. Da wird es kein Brot mehr geben für die Menschen und kein Futter für die Tiere. Giftige Wolken, von Menschenhand gemacht, senken sich alles vernichtend herab. Aus der großen Botschaft von La Salette von 1846. Bei der Erscheinung der Gottesmutter in den französischen Seealpen erhielt das Seherkind Melanie ein Geheimnis, das aber nach dem Wunsch Mariens nicht immer verborgen bleiben soll. Aus der Niederschrift von 1879, die auch in die Hände von Papst Pius IX. Gelangte, zitieren wir: Gott wird in noch nie dagewesener Weise strafen. Wehe den Bewohnern der Erde! Gott wird seinen ganzen Zorn ausgießen und niemand wird sich der vielen Geißeln entziehen können. Die Führer des Gottesvolkes haben das Gebet und die Buße vernachlässigt und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt. Sie sind jene irrenden Sterne geworden, die der alte Widersacher mit seinem Schweif hinter sich herzieht, um sie zu vernichten. Gott wird der alten Schlange erlauben, Zwietracht unter den Regierenden, in allen Gesellschaftsschichten und Familien zu säen. Man wird körperliche und seelische Qualen erleiden. Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der größten Umwälzungen. Man muss sich darauf gefasst machen, mit eiserner Rute regiert zu werden und den Kelch des göttlichen Zornes zu leeren. Die Dämonen werden den Glauben Stück für Stück untergraben, sogar bei gottgeweihten Personen, und sie auf eine Weise blind machen, dass sie den Geist dieser bösen Engel annehmen. Viele werden ihren Glauben ganz verlieren und viele Seelen mit ins Verderben reißen. Schlechte Bücher wird es im Überfluss geben und die Geister der Finsternis werden überall Gleichgültigkeit und Kälte im Dienst Gottes verbreiten. Es wird Kirchen geben, in denen man diesen Geistern dient. Wehe den Kirchenfürsten, die nur danach trachten, ihre Macht zu erhalten und mit Hochmut herrschen. Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden haben, weil die Kirche eine Zeit lang großen Verfolgungen ausgesetzt sein wird. Es wird eine Zeit der Finsternis sein und die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen. Da der Glaube an Gott in Vergessenheit geraten ist, will sich jeder selbst führen und sich über seinesgleichen erheben. Man wird die Vollmacht der Kirche abschaffen, Ordnung und Gerechtigkeit mit Füßen treten. Überall wird Mord, Hass, Missgunst, Lüge und Zwietracht herrschen. Und man wird weder das Vaterland noch die Familie lieben. Die Regierungen werden alle das gleiche Ziel verfolgen, das darin besteht, jeden religiösen Einfluss zu beseitigen, um dem Materialismus, Atheismus, Spiritismus und allen Arten des Lasters Platz zu machen. Man wird Gräuel und Entweihungen an heiliger Stätte sehen. In den Klöstern werden die Blumen der Kirche verwesen und der Dämon wird sich als König der Herzen aufspielen. Die Unordnung, Ausschweifungen und die Liebe zu fleischlichen Genüssen werden auf der ganzen Welt verbreitet sein. Dann folgt ein allgemeiner Krieg, der furchtbar sein wird. Die Bösen werden ihre ganze Bosheit entfalten. Man wird sich gegenseitig umbringen und niedermetzeln bis in die Häuser hinein. Beim ersten Hieb seines zornblitzenden Schwertes werden die Berge und die ganze Natur vor Entsetzen erbeben, weil die Verkommenheit und die Verbrechen der Menschen zum Himmel schreien. Paris wird niedergebrannt und Marseille verschlungen werden. Mehrere große Städte werden erschüttert und durch Erdbeben untergehen. Man wird glauben, alles sei verloren. Es herrscht nur mehr Mord, und man hört nur noch Waffenlärm und Gotteslästerungen. Die Gerechten werden viel leiden. Ihre Gebete, Buße und Tränen werden zum Himmel steigen. Das ganze Gottesvolk wird um Verzeihung und Barmherzigkeit flehen und meine Hilfe und Fürsprache anrufen. Dann wird Jesus Christus durch einen Akt seiner Gerechtigkeit und in seiner großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen Engeln befehlen, alle seine Feinde zu vernichten. Mit einem Schlag werden die Verfolger der Kirche Christi und alle Menschen, die sich der Sünde ergeben haben, zugrunde gehen, und die Erde wird wie eine Wüste sein. Danach wird Friede sein und die Versöhnung Gottes mit den Menschen. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und verherrlichen. Die Nächstenliebe wird überall aufblühen. Die neuen Herrscher werden der rechte Arm der heiligen Kirche sein, einer starken Kirche, die demütig, fromm, arm sein wird und eifrig in der Nachahmung der Tugenden Jesu Christi. Das Evangelium wird überall gepredigt werden. Die Menschen werden große Fortschritte im Glauben machen, weil Einigkeit unter den Arbeitern, den Priestern Jesu Christi sein wird und man in der Furcht Gottes leben wird. Botschaften Jesu und Mariens von 1954 bis zu 1956 an die stigmatisierte Schwester Helena Aiello aus Cosenza, Süditalien. Die Ordensfrau starb am 20. Juni 1961 in Cosenza, südwestlich von Tarent. 40 Jahre lang trug sie die Wundmale Christi und hatte ähnlich wie Therese Neumann von Kornersreuth während der Freitagsleiden die Gabe, in fremden Sprachen zu reden. Außerdem erhielt sie Visionen und Botschaften. Erste Botschaft: Am 16. April 1954 erklärte ich Jesus: Sieh, meine Tochter, wie mich die Sünden der Welt verwundet haben. Die Welt ist völlig in Unsittlichkeit versunken und hat sich in eine Flut der Verdorbenheit erniedrigt. Die Regierungen der Völker haben sich wie inkarnierte Dämonen erhoben, und während sie von Frieden reden, bereiten sie den Krieg vor mit verheerenden Waffen, um ganze Nationen zu vernichten. Sie sind undankbar geworden gegen mein heiligstes Herz, und meine Gnade missbrauchend, haben sie die Erde in einen Schauplatz von Verbrechen verwandelt. Zahllose Ärgernisse bringen die Seelen zum Ruin, besonders die Jugend. Aufgewühlt und zügellos im Genuss der Freuden der Welt sind sie entartet in der Sünde. Das schlechte Beispiel der Eltern führt die Familie zur Untreue anstatt zur Tugend und zum Gebet, das auf den Lippen vieler fast erstorben ist. Die Menschen leben halsstarrig in der Sünde. Streng sind die Geißeln und Plagen, um sie auf den Weg Gottes zurückzurufen. Dann erschien mir die Gottesmutter, berichtete Schwester Helena. Sie klagte: Mein Herz ist traurig. Bald wird die Welt heimgesucht werden mit großen Drangsalen, blutigen Revolutionen, schrecklichen Orkanen und Überschwemmungen durch Ströme und Meere. Rufe es hinaus, bis die Priester Gottes auf meine Stimme hören und die Menschen warnen, dass die große Strafe nahe ist. Wenn die Menschen nicht durch Gebet und Buße zu Gott zurückkehren, wird die Welt in einen neuen, schrecklichen Krieg gestoßen werden. Tödlichste Waffen werden Völker und Nationen vernichten. In diesem gottlosen Krieg wird viel von dem zerstört werden, was die Menschen aufgebaut haben. Dann vollzieht sich Gottes Strafgericht. Feurige Wolken mit herniederfahrenden Blitzen und ein Sturm von Feuer werden über die Welt hinweggehen. Eine solch furchtbare Geißel, wie sie die Menschheitsgeschichte noch nie gesehen hat. Es wird 70 Stunden dauern. Gottlose werden beseitigt und zerschmettert. Viele werden für ewig verloren gehen, weil sie in ihrer Sünde verharren. So wird man die Macht des Lichtes über die Finsternis erfahren, und die Welt wird wenigstens teilweise gerettet werden. Zweite Botschaft: Am Karfreitag, 8. April 1955, sagte die Gottesmutter unter anderem: Meine Tochter, dunkle und schreckliche Tage nähern sich. Die Menschheit ist durch die vielen furchtbaren Sünden in der Finsternis. Heute widerstehen die Seelen mehr denn je dem Anruf des Himmels, und sie lästern Gott, während sie sich im Sumpf der Sünde wälzen. Gottes Gerechtigkeit säumt nicht, ihren Lauf zu nehmen. Furchtbar werden die umstürzenden Ereignisse auf der ganzen Erde sein, weil die Menschen wie zur Zeit der Sintflut den Weg Gottes verlassen haben und vom Geist Satans beherrscht sind. Die Priester sollen sich beeilen, die Andacht zu den beiden Herzen zu verbreiten. Meine Stunde ist nahe. Sie bringt den Triumph des Herzens meines Sohnes und meines unbefleckten Herzens als Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Die mit Schmutz besudelte Menschheit wird im eigenen Blut gewaschen und heimgesucht werden durch Krankheiten, Hunger, Erdbeben, Unwetter und Krieg. Die Menschen wissen dies alles nicht und wollen sich nicht überzeugen lassen, dass meine Tränen offensichtliche Zeichen dafür sind und jene schmerzlichen Geschehnisse ankünden, die über die Welt verhängt sind. Die Seelen werden nach der Schuld bestraft, die sie gegenüber der Gerechtigkeit Gottes auf sich geladen haben. Diese Augenblicke werden für alle schrecklich sein, da sich der Himmel mit der Erde verbinden wird. Einige Nationen werden gereinigt, andere hingegen ganz verschwinden. Du wirst diese meine Botschaft an alle übermitteln, damit die neue Generation erfährt, dass die Menschen zur rechten Zeit gewarnt worden sind, um zu Gott zurückzukehren und Buße zu tun, und die furchtbare Geisel hätte vermieden werden können. Wann wird dies alles geschehen? Fragte Schwester Helena. Meine Tochter, sagte die Gottesmutter, wenn die Menschen es am wenigsten erwarten, wird sich Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Meine Liebe zu den Sündern ist überaus groß und ich tue alles, um sie zu retten. Siehe diesen Mantel, wie groß er ist. Wenn ich nicht über die Welt gebeugt wäre, um alles mit mütterlicher Liebe zuzudecken, so wäre das Ungewitter des Feuers schon losgebrochen über die Völker der Erde. Dies ist der Mantel der Barmherzigkeit für all jene, die reumütig zurückkehren. Mit der Rechten breite ich den Mantel über die Sünde aus, um sie zu bedecken und zu retten. Mit der Linken halte ich die Gerechtigkeit Gottes zurück, damit für die Menschheit die Zeit der Barmherzigkeit noch verlängert werde. Später erschien ihr Jesus und erklärte, wie viele Beleidigungen erdulde ich von den schlechten Christen und von den mir geweihten Seelen. Sie lieben mehr die Geschöpfe als den Schöpfer. Ich will Liebe, Sühne. Gründet heilige Gemeinschaften. Sie werden in den Tagen der Trübsal Katakomben sein. Viele Sakrilegien werden mir im Altarsakrament zugefügt. Sie werfen mich in den Schmutz, verspotten und zertreten mich. Wenn sie doch bedenken würden, dass ich lebendig und wahrhaft im Tabernakel gegenwärtig bin. Ich will lebendige Monstranzen. Dritte Botschaft. Am 7. November 1956 sagte die Gottesmutter unter anderem, Tochter meines Herzens, ich bin die Mutter der Gerechten und der Sünder. Die Seelen betäuben sich immer mehr mit der Sünde. Arme Sünder, keiner denkt an sein Ende. Weint mit mir, weil der Materialismus im Vordringen ist. Der Feind hält den größten Teil der Menschheit in Sklaverei. Heute ist mehr denn je die Zeit, Seelen zu retten. Die Menschen müssen Buße tun für ihre Brüder. Das Heil liegt in ihren Händen. Für jede Seele, die verloren geht, seid ihr verantwortlich. Die Voraussagen von Alois Illmayer über den Dritten Weltkrieg. Alois Illmayer, der Brunnenbauer von Freilassing, gestorben 1959, erhielt seine Sehergabe durch ein Marienbild. Es schien ihm, erklärte er, als ob die Gottesmutter aus dem Bild heraustreten und ihn gütig anschauen würde. Jedenfalls sah er von dieser Stunde an alles wie in einem Film. Nie konnte ihm irgendein Irrtum angelastet werden in all den Notfällen, in denen er um Hilfe gebeten wurde. Deshalb kommt seinen Aussagen von 1947 über den Dritten Weltkrieg große Glaubwürdigkeit zu. Dem Krieg geht voraus ein fruchtbares Jahr mit viel Obst und Getreide. Nach der Ermordung des dritten Hochgestellten geht es über Nacht los. Die Mörder kommen ihnen aus, aber dann staubt es. Ich sehe ganz deutlich drei Zahlen, zwei Achter und einen Neuner. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Eine Zeit kann ich nicht sagen. dann werden ihm drei Panzerkeile gezeigt und er fährt fort. Anfangen tut der vom Sonnenaufgang, Osten. Er kommt schnell daher. Die Bauern sitzen beim Kartenspielen im Wirtshaus. Da schauen die fremden Soldaten bei den Fenstern und Türen herein. Ganz schwarz kommt eine Heeressäule von Osten. Es geht aber alles sehr schnell. Einen Dreier sehe ich, weiß aber nicht, sind es 3 Tage oder 3 Wochen. Von der goldenen Stadt, Prag, geht es aus. Der erste Heereswurm geht vom blauen Wasser bis an die Schweizer Grenze. Bis Regensburg steht keine Brücke mehr über die Donau. Südlich vom blauen Wasser kommen sie nicht. Der zweite Stoß kommt über Sachsen westwärts gegen das Ruhrgebiet zu. Genau wie der dritte Heereswurm, der von Nordosten westwärts geht über Berlin. Ich sehe die Erde wie eine Kugel vor mir, auf der nun die weißen Tauben, Flugzeuge, heranfliegen. Eine sehr große Zahl vom Sand herauf. Und dann regnet es einen gelben Staub in einer Linie. Die goldene Stadt wird vernichtet. Da fängt es an. Wie ein gelber Strich geht es hinauf bis zu der Stadt in der Bucht. Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer fahren noch, aber die drin sitzen, sind schon tot. Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr. Kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein Gras. Das wird welk und schwarz. Die Häuser stehen noch. Was das ist, weiß ich nicht und kann es nicht sagen. Es ist ein langer Strich. Wer darüber geht, stirbt. Die herüben sind, können nicht hinüber, und die drüben sind, können nicht herüber. Dann bricht bei den Heeressäulen herüben alles zusammen. Sie müssen alle nach Norden. Was sie bei sich haben, werfen sie alles weg. Zurück kommt keiner mehr. Das Zeichen am Himmel. Bei diesem Geschehen sehe ich ein großes Kreuz am Himmel stehen, und ein Erdbeben wird unter Blitz und Donner sein, das alles erschrickt und die ganze Welt aufschreit. Es gibt einen Gott! Welche Jahreszeit wird es sein? Das kann ich nur aus den Zeichen ablesen. Auf den Gipfeln der Berge liegt Schnee. Es ist trüb und regnerisch und Schnee durcheinander. Während des Krieges kommt die große Finsternis, die 72 Stunden dauert. Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Dann geht nicht hinaus aus dem Haus. Die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht. Der Strom hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Macht die Fenster nicht auf, hängt sie mit schwarzem Papier zu. Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen Speisen, die nicht in verschlossenen Dosen sind. Auch Speisen in Gläsern halten nicht. Draußen geht der Staub tot um. Es sterben sehr viele Menschen. Nach 72 Stunden ist alles vorbei. Aber nochmal sage ich es, geht nicht hinaus, schaut nicht beim Fenster hinaus. Lasst die geweihte Kerze oder den Wachsstock brennen und betet. Über Nacht sterben mehr Menschen als in den 2 Weltkriegen. Um Köln herum entbrennt die letzte Schlacht. Nach dem Sieg wird vom geflohenen Papst ein Kaiser gekrönt. Und dann kommt der Friede. Einige wichtige Geschehnisse in anderen Ländern. Im Stiefelland Italien bricht eine Revolution aus bei Beginn der Ereignisse. Ich glaube, es ist ein Religionskrieg, weil sie alle Geistlichen umbringen. Ich sehe Priester mit weißen Haaren tot am Boden liegen. Frankreich. Die Stadt mit dem eisernen Turm, Paris, wird das Opfer der eigenen Leute. Sie zünden alles an. Revolution ist und wild geht's her. Die Inseln vor der Küste gehen unter, weil das Wasser ganz wild ist. Ich sehe große Löcher im Meer. Die fallen dann wieder zu, wenn die riesig großen Wellen zurückkommen. 3 Städte sehe ich versinken gegen Süden, gegen Nordwesten und gegen Westen. England. London versinkt im Meer. Russland. Da bricht eine Revolution aus, ein Bürgerkrieg. Die Leichen sind so viele, dass man sie nicht mehr wegbringen kann von den Straßen. Das russische Volk glaubt wieder an Christus und das Kreuz kommt wieder zu Ehren. Die Großen unter den Parteiführern bringen sich um und im Blut wird die lange Schuld abgewaschen. Dann singen sie das Osterlied und brennen Kerzen vor schwarzen Marienbildern. Durch das Gebet der Christenheit stirbt das Ungeheuer aus der Hölle. Das heißt, Satan verliert seine Macht über die Menschen. Auch die jungen Leute glauben wieder auf die Fürbitte der Gottesmutter hin. Nach der Katastrophe. Das Klima hat sich geändert. Es ist wärmer geworden, auch bei uns. Und Südfrüchte wachsen wie in Italien. Die Leute sind wieder gottesfürchtig. Die Gesetze, die den Kindern den Tod bringen, werden ungültig nach der Abräumung. Friede wird dann sein und eine gute Zeit. Drei Kronen sehe ich blitzen und ein hagerer Greis wird unser König sein. Auch die uralte Krone im Süden kommt wieder zu Ehren. Wenn's Herbsteln tut, sammeln sich die Völker wieder. Zuerst ist noch eine Hungersnot, aber dann kommen so viel Lebensmittel herein, dass wieder alle satt werden. Wer es erlebt, darf sich glücklich preisen. Soweit die Aussagen Illmayers. Er spricht unter anderem von einem Zeichen am Himmel, einem Kreuz. Ob wir darin die Ankündigung Jesu sehen dürfen, die ihr Schwester Faustina Kowalska gab? Als Botin seiner göttlichen Barmherzigkeit erhielt sie viele Offenbarungen von ihm, so auch diese. Ehe ich als gerechter Richter erscheine, komme ich noch zuvor als König der Barmherzigkeit. Ehe der Tag des Gerichtes anbricht, wird ein Zeichen am Himmel den Menschen gegeben werden. Alles Licht wird ausgelöscht sein am Himmel und auf der Erde. Dann wird vom Himmel her das Zeichen des Kreuzes erscheinen. Aus jeder Wunde meiner Hände und Füße werden Lichtstrahlen hervorbrechen, die für kurze Zeit die Erde erhellen. Dies wird geschehen kurze Zeit vor dem jüngsten Tag. Auch Anna Katharina Emmerich sieht in ihren Visionen vom jetzigen Kampf der Kirche mit den Mächten der Finsternis das Kreuz mit dem göttlichen Heiland am Himmel aufleuchten. So deutet alles darauf hin, dass dieses Ereignis tatsächlich an der Wende unserer modernen, gottlosen Zeit in eine christliche Zukunft der Völker stehen wird. Was Illmayers Aussagen weiter glaubwürdig macht, ist eine merkwürdige Bestätigung, die Klaus P. Clausen in seiner Ansprache beim Fatima Gebetstag der Blauen Armee Mariens 1983 in Kevela erwähnte. Danach wurde 1983 über die amerikanische Botschafterin in Wien, Präsident Reagan, eine englische Übersetzung der Vision Illmayers zugeleitet. Warum wohl? Der gelbe Staub. Lange war unklar, was es mit dem gelben Staub auf sich hat, bis die Neutronenwaffe, atomare Vernichtung allen organischen Lebens, erfunden war, die inzwischen in mindestens drei Ländern einsatzbereit ist. Dennoch hat der gelbe Staub in einer Linie, die unsichtbare tödliche Grenze, weiter Probleme aufgeworfen, da von einer Waffe, auf die eine solche Beschreibung passt, nichts bekannt war. 1981 jedoch erschien in den USA ein Interview mit dem Erfinder der Neutronenwaffe. Ungefragt enthüllte er dem Reporter, dass er an einer neuen Waffe arbeite, an einer Kombination aus Laserstrahlen und chemischen Substanzen, die auf dem Laserstrahl transportiert werden. Sie würde dort eingesetzt, wo ein möglicher Angriff zu erwarten sei, zum Beispiel in den Grenzräumen Deutschlands. Nun lässt sich unschwer erklären, warum sich der amerikanische Präsident für den Text Illmayers interessierte, zumal bei Laserwaffen 1983 in den USA entscheidende Fortschritte erzielt wurden. Ergänzende Voraussagen über den Dritten Weltkrieg von Anna Stieglitz, Augsburg, gestorben 1975. Es ist vorgesehen, den Seligsprechungsprozess für sie aufzunehmen. In einem Sommer, wenn die Erdölregion bereits ziemlich fest in sowjetischen Händen ist, stößt die Sowjetunion in die Länder der Süd- und Nordflanke vor. Türkei, Griechenland, Jugoslawien und Skandinavien. Der Mittelangriff gegen Westeuropa erfolgt blitzartig in drei gewaltigen Stoßkeilen. Der erste kommt aus dem Raum Stettin, Berlin, mit Ziel Lübeck, Hamburg, Niederlande. Der zweite aus dem Raum Sachsen und Dresden ist auf das Ruhrgebiet gerichtet. Der dritte Stoßkeil dringt von Böhmen nach Bayern vor zum Oberrhein. Eine unvorstellbare Masse von Panzern rollt an den Bergketten der Schweiz vorbei bis hinunter nach Südfrankreich. Die eingedrungenen Panzerarmeen werden um Lyon und wenig später bei Ulm vernichtend geschlagen. In einer plötzlichen Abwehraktion im feindlichen Hinterland errichten westliche Verbände eine radioaktiv strahlende Wand, eine tödliche Grenze, über die hinweg es kein Vor- und kein Zurück mehr gibt. Damit werden die östlichen Armeen von ihren Nachschubbasen abgeschnitten. Prag wird atomar zerstört. Ungefähr um dieselbe Zeit werden die sowjetischen Panzereinheiten des Nordkeils in Westfalen eingekesselt und fast völlig aufgerieben. Während die Schlacht bei Lyon das Schicksal Frankreichs wendet, erfüllt sich in der Schlacht bei Ulm das Schicksal Bayerns und Österreichs. Die dritte und größte Schlacht, jene in Westfalen, mit dem entscheidenden Eingreifen der von Süden heraufkommenden bayerischen und österreichischen, schweizerischen und französischen Truppen, bestimmt das Schicksal Europas. Als Rache erfolgt der atomare Gegenschlag gegen Städte der USA. Gleichzeitig schlagen die USA atomar zurück. Weite Teile der Sowjetunion werden zerstört. Diese Ereignisse bewirken dort eine Gegenrevolution, die das bisherige System stürzt. In einem letzten verzweifelten Versuch greifen sowjetische U-Boote Europa atomar an, bei dem viele französische und deutsche Städte in ein Flammenmeer verwandelt werden. Schon in den ersten Tagen der Kämpfe wird vielerorts der elektrische Strom ausfallen. Auf dem Land werden die Schwierigkeiten noch bewältigt. In den Städten jedoch bricht das Chaos aus. Das Wasserproblem ist fast unlösbar. Wohl dem, der nicht an ein zentrales Wassernetz angeschlossen ist und einen Handbrunnen hat. Was am meisten auffällt, niemand ist auf die Katastrophe vorbereitet, weder der Staat noch der Einzelne. Dabei hätte man so lange Zeit gehabt. Am Schluss werden sich die Maßnahmen überstürzen. Zu spät. Botschaft der barmherzigen Liebe. In diesen Mitteilungen an Marguerite, Botschaft der barmherzigen Liebe, spricht Jesus, wie bereits aus dem Vorwort dieser Schrift zu erkennen ist, oft von der gefährlichen, unheilvollen Lage der Menschheit. Mahnend weist er am 21.09.1966 darauf hin: Meine Kinder, versteht doch vor allem die Notwendigkeit des Gebetes und der Entsagung. Eine furchtbare Bedrohung lastet auf der Welt. Muss ich euretwegen meine Stunde vorverlegen? Ihr seid unwissend und töricht und wollt eurem Gott gleich sein. Seht euch vor, dass meine Barmherzigkeit nicht von meiner Gerechtigkeit verdrängt wird. Es ist genug. Kommt zur Besinnung. Andernfalls werde ich mich gezwungen sehen, euch zu nötigen. Dann werdet ihr Schreckensschreie ausstoßen. Betet, betet zu meiner Mutter. Sie allein vermag, meinen Zorn abzuwenden. Einen Monat später, am 25.10.1966, erklärt er ergänzend dazu: Das Wahre erscheint in den Augen der Menschen als unbegreiflich. Sie erinnern sich meiner nur, um mir die Katastrophen anzulasten, die sie erleben, und mir die Verantwortung dafür zuzuschreiben, während sie allein schuld sind. Ich will den Frieden für alle, nicht den Tod. Sie begreifen nicht und stürzen sich blindlings in den Abgrund, der sich gähnend unter ihren Füßen auftut. Und ihr frevelhaftes Verhalten schlägt mich grausam. Wenn die Besinnung nicht kommt, was dann? Erstaunlich zutreffende Voraussagen aus dem 4. Jahrhundert vom heiligen Nilus. Als ehemaliger Präfekt von Konstantinopel lebte er um 390 auf dem Sinai. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn die Zeit des Antichrists nahe sein wird, verfinstert sich der Verstand der Menschen wegen ihrer fleischlichen Gesinnung. Die Abweichung von den Geboten Gottes und die Abwertung der menschlichen Würde werden jene Epoche kennzeichnen. Man wird Männer und Frauen kaum mehr unterscheiden können, wegen der schändlichen Anstößigkeit ihrer Kleidung und Haarmode. Eltern und ältere Leute werden nicht mehr geachtet. Die Liebe wird schwinden. Die christlichen Hirten, Bischöfe und Priester werden verflachen. Sie sind unfähig, den rechten vom falschen Weg zu unterscheiden. Die Sittengesetze und kirchlichen Traditionen ändern sich. Die Menschen üben keine Bescheidenheit mehr. Dagegen herrschen Unmäßigkeit im Essen und Trinken und die Habsucht, Luxus, Ehebruch, Homosexualität, Terror und Mord nehmen Überhand. Sie, die Menschen jener Zeit, werden keine Gewissensbisse mehr haben. Wehe den Christen, sie werden den Glauben verlieren, denn es gibt niemand mehr, der ihnen das Licht der Wahrheit zeigt. Die wenigen Getreuen werden sich von der Welt zurückziehen und an heiligen Zufluchtsorten zusammenkommen. Überall werden sie auf Hindernisse stoßen. In jener Zeit werden die Menschen von einem Ende der Erde bis zum anderen miteinander sprechen können, telefonieren. Sie werden wie Vögel in der Luft fliegen, Flugzeuge, und wie Fische in die Ozeane tauchen. Wenn sie dahin gelangt sind, werden diese Armen ihr Leben in Bequemlichkeit verbringen, ohne zu wissen, dass dies eine Hinterlist Satans ist. Er wird sie so weit verführen, den Glauben an die Existenz Gottes zu verlieren. Julie Jaigny, Frankreich, 4. März 1891. Die stigmatisierte Marie Julie Jaigny, 1850 bis 1941, war mehr als 50 Jahre ans Bett gefesselt, während der ganzen Zeit ohne Speise und ohne Schlaf. Ein schweres Sühneleiden für die Sünden der Welt, für die Rettung der Seelen. Am 4. März 1891 gab Gott ihr in einer Vision Kenntnis von einem schrecklichen Geschehen. Sie berichtet darüber: Es wird eine dreitägige Finsternis in der Natur eintreten. Während 3 Nächten und 2 Tagen wird eine ununterbrochene Finsternis sein. Nur geweihte Kerzen werden noch Licht spenden. In den Häusern der Gottlosen werden die bösen Geister in abscheulichen Gestalten erscheinen. Die Luft wird erfüllt sein von ihren entsetzlichen Gotteslästerungen. Wolken, rot wie Blut, werden am Himmel aufziehen. Das Krachen des Donners wird die Erde erbeben lassen. Unheilbringende Blitze werden die Straßen durchzucken, zu einer Zeit, wo dies sonst nicht geschieht. Die Erde wird bis in ihre Grundfesten erschüttert werden. Das Meer wird schäumende Wogen über das Festland schleudern. Ganze Länder werden in einen unermesslichen Friedhof verwandelt werden, mit Leichen von Gottlosen und Gerechten. Dann wird eine große Hungersnot entstehen. Sehr vieles wird zerstört sein und 3/4 der Menschheit wird hinweggerafft sein. Dieses Unheil wird plötzlich fast auf der ganzen Welt ausbrechen. Teresa Helena Higginson, England, 1880. Die stigmatisierte Lehrerin Teresa Helena Higginson, gestorben 1905, schreibt 1880 in einem Brief an ihren Seelenführer Pater Paul unter anderem: Wäre es nicht aus Gehorsam, niemals würde ich es wagen, die schrecklichen Dinge zu berichten, die mir gezeigt wurden. Ich sah mich, ich weiß nicht wie und wo, an einen erhöhten Ort versetzt, von dem aus ich die Erde überschauen konnte. Zuerst sah ich eine schwarze Wolke die Erde umhüllen. Es war eine wirkliche, dichte Finsternis, Sinnbild der geistigen Finsternis, in die sich die Menschen gestürzt hatten. Dann hörte ich das starke Rollen des Donners. Ich sah Blitze zucken und es schien mir, als fielen feurige Kugeln auf die Erde, Felsen zermalmend. Darauf hörte ich das gewaltige Rauschen der Fluten und ein schreckliches Trauergeschrei entstieg der Erde. Mich auf die Knie werfend, rief ich den Himmel um Barmherzigkeit an, durch das Blut und das bittere Leiden Jesu Christi. Denn inmitten der Finsternis konnte ich auf der Erde deutlich Sterne schimmern sehen, die Tabernakel der Liebe. Dann hörte ich die Stimme unseres Herrn und Heilands Jesus Christus: Verkünde, dass keiner von denen, die mir angehören, verloren gehen wird. Ich kenne den Zeitpunkt nicht, wann all dies geschehen wird, aber ich glaube, so viel zu verstehen, dass die Ereignisse unsere Zeitepoche bedrohen. Nach dem furchtbaren Geschehen wird es nur wenige Menschen geben, die nicht das Siegel unseres Herrn auf ihrer Stirn tragen. Diese werden sich jedoch zu Gott bekehren und sich gezwungen sehen, die Weisheit des Vaters in der Person Jesu Christi zu lieben und anzubeten. Die Kirche wird dann großen Frieden und tiefe Ruhe haben, denn Gott wird erkannt, angebetet und geliebt werden. Man wird ihm wirklich und in der Wahrheit dienen. Jean-Louis Ramonet, Kérisinen, 1957. Am 12. Januar 1957 erschien Ramonet, die Gottesmutter, und sagte zu ihr: Die Welt ist in den dichten Nebel ihrer schweren und zahlreichen Sünden gehüllt. Schreckliche Plagen und Ereignisse werden sie von ihren Irrtümern und aller Unordnung befreien. Dann sah Ramonet die Welt in Wolken gehüllt. Plötzlich tauchten feurige Kugeln auf, die auf sie zusteuerten. Wo sich die Explosionen entzündet hatten, dort war alles zerstört. Anderswo erbebte die Erde und alles stürzte zusammen. Darauf kam eine dichte Finsternis. Die Erde verschwand in diesem Dunkel. Nach seiner Auflösung erschien die Welt wieder. Doch eine entsetzliche Vernichtung hatte stattgefunden. Turzovka, Tschechoslowakei, 1958. In einer armen Gebirgsgegend der CSSR, dort wo Slowakei, Mähren und Polen zusammenstoßen, liegt die Bezirkshauptstadt Turzovka mit ungefähr 3000 Einwohnern. Auf einer benachbarten Waldeshöhe, dem Berg Schiftschak, wurde schon seit langer Zeit ein Bild unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe verehrt. Hier hatte der Waldaufseher Matusch Laschut am Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit, 1. Juni 1958, eine bedeutungsvolle Erscheinung der Gottesmutter. Nach seinem Bericht entschwanden die Bäume seinen Augen und vor ihm zeigte sich ein runder, herrlicher Blumengarten und darüber in strahlendem Licht eine schöne Frau. Sie schaute ihn sehr ernst, doch voller Güte an und hob ihre linke Hand, die einen wunderbar glänzenden Rosenkranz hielt. Der Seher verstand: Du sollst den Rosenkranz beten. Dann zeigte die Frau auf den Baum, an dem das Bild hing. Plötzlich war dieser verschwunden. Stattdessen erschien vor seinen staunenden Augen eine Weltkarte und darunter ein schwarzes Schild, auf dem goldene Buchstaben aufleuchteten, Anfangsbuchstaben von Worten, Abkürzungen und ganze Wörter. Sie erklärten den Sinn der sieben Verwandlungen, die nun wie in einem Film in schneller Folge auf der Karte sichtbar wurden. Erstes Bild. Die Karte zeigt die Erdteile und Meere genau umgrenzt. Nur drei Farben sind zu sehen. Blau erscheinen die Meere und Gewässer. Grün leuchten jene Gebiete auf, wo mehr gute Menschen leben, die Hoffnung auf Rettung haben können. Sie wohnen besonders in Berg- und Waldgegenden. Gelb gefärbt sind jene Landesteile, die überwiegend von bösen Menschen besiedelt sind, denen zeitliches und ewiges Verderben droht. Sie wohnen mehr in den Ebenen. Am Ende des Bildes steht geschrieben: Tut Buße, betet für die Priester, betet den Rosenkranz. Zweites Bild. Die gelbe Farbe beginnt sich wellenförmig auszubreiten, die grüne weicht zurück. Das Böse schreitet voran. Drittes Bild. Die gelbe Farbe, das Böse, nimmt immer mehr Überhand. An einigen Stellen fängt es mächtig an zu brodeln. Ein feuriger Regen verwischt die Umrisse der Erdteile. Und wieder mahnt und droht eine Flammenschrift zur Umkehr. Sonst kommen schreckliche Katastrophen. Viertes Bild. Die ganze Welt ist gelb geworden. Grün ist auf der Karte verschwunden. Der Seher schaut die Sünden der ganzen Welt, alle Ausbrüche des Bösen und ihre schrecklichen Folgen. Die Sünde ist etwas unendlich Verwerfliches in den Augen Gottes. Sie richtet nicht nur den Einzelnen zugrunde, sondern die ganze Menschheit. Die furchtbaren Strafen schaffen sich die Menschen selbst durch ihre Sünden. Plötzlich sieht er zu Wasser und zu Land gewaltige Explosionen aufblitzen, riesenhafte Ausbrüche, die tödlichen Inhalt emporschleudern. Wo er hinfällt, stirbt alles Leben, bleibt nur mehr eine schaurige Wüste zurück. Vom Himmel fällt ein Feuerregen nieder. Bald steht die Welt in Flammen. Wieder leuchtet warnend die Mahnung auf: Wenn die Menschen sich nicht bessern, werden sie durch Strafen umkommen. Das fünfte und sechste Bild durften zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung 1970 vom Seher nicht enthüllt werden. Siebtes Bild. In herrlichen Darstellungen wird ihm gezeigt, wie die Welt aussehen würde, wenn sie sich bekehren und nach den Geboten Gottes leben würde. Über der ganzen Menschheit sieht er die unbefleckte Empfängnis in himmlischer Schönheit erscheinen, mit einem strahlenden Rosenkranz in der Hand. In aufleuchtender Schrift wird ihm kundgetan, wenn die Nationen sich zu Gott bekehren, werden sie auf Erden in Frieden und Freude leben. In der Unterweisung an die Pilger, die Lashut aufsuchen und ihm Fragen stellen, gebraucht er eine anschauliche Sprache. Zur Forderung Mariens betet den Rosenkranz, sagt er, unser Lebensprogramm ist uns vorgezeichnet in den 15 Geheimnissen des Rosenkranzes. Er muss aber richtig gebetet werden. Das Herz muss vorbeten, das Leben nachbeten. Der Mund kann mitbeten. Es geht nicht um ein Hersagen von Formeln, sondern die Geheimnisse müssen betrachtet und zum Vorbild des Lebens genommen werden. Würden wir so das Leben Jesu und Mariens täglich im heiligen Rosenkranz betrachten und danach leben, würden wir viel weniger sündigen. Durch den Rosenkranz erlangst du Buße in der treuen Erfüllung der Berufs- und Standespflichten, und durch sie erreichst du den Himmel. Wer Buße tun will, muss aus seiner Seele zuerst alles Böse hinauswerfen, sonst nützt sie ihm nichts, auch wenn er sich in Stücke reißt. Es schmerzt die heilige Jungfrau, wenn man achtlos an ihren Bildern vorbeigeht. Sie sagt, es sei ein Zeichen schwachen Glaubens. Wer dagegen lebendig glaubt, wird durch ein Bild an sie erinnert und grüßt sie, verneigt sich vor ihr, nicht vor dem Holz, dem Papier oder dem Stein. Auf die Frage, wann die Katastrophe kommen werde, gab er zur Antwort, kümmere dich nicht um das Wann, sondern um deinen eigenen letzten Augenblick, denn dieser entscheidet über deine Ewigkeit. Sorge dafür, dass du dann gut vorbereitet bist. Dazu noch ein Ereignis aus dem Leben des Matusz Lashut mit einer tiefen Lehre für uns Christen des 20. Jahrhunderts. Am 5. August 1958 arbeitet er im Wald. Zum Mittag setzt er sich auf ein Reisigbündel, um sein einfaches Mahl einzunehmen. Rechts neben sich stellt er seine Kaffeekanne. Bevor er zu essen beginnt, hat er Lust auf eine Zigarette. Er raucht sehr gern. So legt er sich eine Zehnerpackung auf das Knie, nimmt eine Zigarette heraus, steckt sie in den Mund und will sie anzünden. Plötzlich sieht er vor sich einen großen Tisch mit so vielen erlesenen Gerichten wie noch nie in seinem Leben. Außerdem sind vor ihm ausgebreitet Getränke, Zigaretten, sogar Autos, Motorräder, Fernsehgeräte, Uhren, Gold, Glückslose, alles, was der heutige Mensch begehrt. Bei dem Tisch steht ein hochgewachsener Herr, gut gekleidet, eine goldene Kette auf der Brust, aber sein Gesicht ist feuerrot. Nach einer Weile sagt dieser Herr zu ihm, das alles wird dir gehören, wenn du vor mir niederkniest. Lashut gibt aufrichtig zu, dass er nicht sicher gewesen ist, was er im nächsten Augenblick getan hätte, wenn er nicht auf einmal von hinten einen heftigen Schlag auf die rechte Schulter bekommen hätte, wie von einer geballten Faust. So heftig, dass ihm diese Stelle noch 3 Tage lang wehtat. Nun besinnt er sich. Der Herr mit dem Tisch ist verschwunden und Lashut gegenüber, etwa 5 Meter entfernt, bildet sich ein lichter Schein und in ihm sieht er die allerseligste Jungfrau, so wie sie in Lot erschien. Als er um sich schaut, kommt er aus dem Staunen nicht heraus. Alle Zigaretten sind zu Staub zermahlen. Jene, die er sich in den Mund gesteckt hat, ist abgebrochen. Nur noch ein Stummel ist übrig. Jedes Zündhölzchen ist in 3 Stücke geknickt und ringsum verstreut. Doch die Kaffeekanne ist stehen geblieben. Lange denkt er über das Geschehene nach und begreift, der Teufel hat ihn verlocken wollen. Weil ihm daran liegt, die Menschen in seinen Bann zu ziehen, ist er bereit, ihnen alles zu geben. Doch der Schutzengel hat ihn vor dem Fallstrick Satans bewahrt und die Vision der Gottesmutter ihn belehrt. Willst du mir folgen, darfst du dich nicht nach irdischem Glück sehnen. Es gibt nur eine Entscheidung, entweder dem Leib, der Welt und dem Teufel dienen oder Gott. Und Lashut sagt kurz entschlossen, seitdem rauche ich nicht mehr. So viel zu Tuzovka. Die große Botschaft der Liebe. In dieser Schrift erklärt Jesus einer verborgenen italienischen Ordensschwester am 31. Mai 1968, Meine Tochter, in diesem Leben kann ich dir nichts anderes anbieten als die Dornenkrone, drei Nägel, das Kreuz und die Lanze. Am 31. August 1968, viele Dinge, die die Welt, die Kirche und die Seelen betreffen, sind dir vorausgesagt worden. Alles wird sich erfüllen, denn Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Mein Gott, also auch die furchtbaren Strafgerichte? Fragt die begnadete Schwester. Ja, auch diese, erwidert Jesus, wenn die Welt auf dem Weg der Unsittlichkeit und der Sünde fortschreitet. Meine Mutter hat in früherer Zeit schon Strafgerichte vorausgesagt. Jetzt ist aber die Stunde viel näher gerückt. Die starken Völker werden die Schwachen vernichten. Jedes menschliche Recht wird mit Füßen getreten werden. Blut und Feuer auf der ganzen Erde. Nie geschehene Ereignisse seit Erschaffung der Welt. Der Himmel wird nunmehr von Feuer widerstrahlen. Er wird nicht blau sein, sondern erfüllt vom Qualm der Zerstörungswaffen. Und auf der ganzen Erde wird es finster werden. Sie wird in einen schwarzen Mantel gehüllt sein. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln. Du aber hast nicht gewollt. Am 10. November 1968. Ich möchte der modernen Welt als Josef gelten, der allen Menschen die Kornkammern des Pharao öffnet und im Überfluss Korn austeilt, damit es keine Hungernden mehr gibt auf Erden. Ich möchte ja auch wie der Vater des verlorenen Sohnes sein, den der Schmerz wegen der Abwesenheit seines Sohnes frühzeitig altern ließ und der jeden Abend von der Terrasse aus einen Hoffnungsschimmer seiner Heimkehr zu erspähen suchte. Ich bin in eurer Mitte, lebendig, wahrhaftig, wirklich durch das unaufhörliche eucharistische Kreuzesopfer. Die Welt muss wissen, dass Gott unveränderlich ist. Er ändert sich nie, noch verringert er seine ewige Liebe zu den Menschen. Durch die irdischen Güter betört, haben sich die Menschen von mir entfernt, von der frischen und immer klaren Quelle alles Guten. Doch nach so vielen bitteren Erfahrungen mögen sie endlich ins Vaterhaus zurückkehren, denn die Stunde ist schon weit vorgerückt. Wie lange noch muss ich auf diese meine Kinder warten? Das Mahl ist bereit, auch das Hochzeitskleid und der Ring. Leider aber ist nicht zu übersehen, dass die Menschen der modernen Zivilisation wie das heidnische Rom Brot und Spiele allen höheren Interessen vorziehen und weniger denn je bereit sind, sich durch Gottes Gebote Vorschriften machen zu lassen. Und für das Leben nach dem Tod gibt man sich mit oberflächlich beruhigenden Phrasen zufrieden wie: Es ist noch keiner aus dem Jenseits zurückgekommen. Oder: Nichts Genaues weiß man, im Übrigen ist Gott so barmherzig. Und die ewigen Wahrheiten, die seit Jahrhunderten von der katholischen Kirche verkündet werden? Dazu sagen viele: Ja, damals hat man das geglaubt, aber heute ist alles anders. Wie sehr sie sich täuschen. Am 21. Juni 1978 vertraute Jesus dem italienischen Priester Don Ottavio Michelini an. Heute herrscht derselbe Zustand wie vor der Sintflut. Darum werden die meisten Menschen, mit Ausnahme jener, die sich retten lassen, vernichtet werden, weil sie wiederum taub geblieben sind für alle an sie gerichteten Einladungen zur Reue und Bekehrung. Weltverändernde Ereignisse in naher Zukunft. In über 30 glaubwürdigen Prophezeiungen aus verschiedenen Jahrhunderten sind übereinstimmend für unsere Epoche weltverändernde Ereignisse angekündigt, unter anderem ein dritter Weltkrieg, der vorwiegend auf europäischem Gebiet entschieden wird. Wie sich aus den vielen vorliegenden Aussagen erkennen lässt, wird er ungefähr folgenden Verlauf nehmen. Nach dem größten kommunistischen Friedenstheater, das jetzt vor den Augen der Welt abläuft, wird gemäß einem Wort Christi in der Botschaft der barmherzigen Liebe am 5. Juni 1967: Das Feuer ist an die Lunte gelegt, wer wird es löschen? Anlässlich des damaligen Ostkriegs der zündende Funke von dort ausgehen, mit unabsehbaren Folgen für die westlichen Nationen. Vielerorts werden schwere Revolutionen ausbrechen, auch in unseren Nachbarländern Italien und Frankreich. Das Blut wird auf den Straßen fließen, bis in die Häuser hinein, werden die Menschen sich verfolgen und töten. Paris wird vom eigenen Pöbel niedergebrannt werden. Der Papst muss aus Rom fliehen. Auf dem Petersdom wird die russische Fahne mit Hammer und Sichel flattern. Gewaltige sowjetische Heeressäulen mit zehntausenden Panzern werden in Westeuropa, vor allem in Deutschland, einfallen und Schrecken und Elend, Not und Tod verbreiten. Überall wird es Verfolgungen, Attentate und Terror geben. Viele führende Persönlichkeiten aus Kirche und Staat, die rechtzeitig vor dem Kommunismus hätten warnen sollen, werden mit zu den Ersten gehören, die ihr Leben verlieren. Der Sieg scheint den schnell vorrückenden feindlichen Truppen schon sicher zu sein. Da erbarmt sich Gott auf die Fürbitte Mariens durch das flehentliche Gebet der Getreuen, sowie durch die ungeheuren Leiden und den Tod vieler Unschuldiger. Er lenkt das Kriegsgeschehen so, dass die mächtigen Armeen des Ostens, die größten, welche die Welt je gesehen hat, in Bedrängnis kommen. Durch einen von der NATO blitzartig verstrahlten Gebietsstreifen, in nord-südlicher Richtung verlaufend, werden sie außerdem von ihren östlichen Nachschubbasen abgeschnitten. Dadurch sich selbst überlassen, geraten diese Verbände des Warschauer Pakts im Westen immer mehr in eine ausweglose Lage und werden schließlich in verschiedenen Schlachten vernichtend geschlagen. Doch bevor die Macht des Kommunismus endgültig bezwungen wird und in Russland eine Gegenrevolution ausbricht, erfolgt ein atomarer Schlagabtausch zwischen der Sowjetunion und den USA mit verheerenden Auswirkungen. Die ganze Erde wird unter der ungeheuren Wucht explodierender Bomben und Raketen erbeben. Mehrere Nationen werden in Feuer und Blut untergehen. Die Ozeane, durch die gewaltige Sprengkraft der Atombomben aufgewühlt, werden mit riesigen Wogen über weite Küstengebiete hinwegdonnern und Städte und Dörfer unter sich begraben. Hunderte Millionen Menschen werden von einer Stunde auf die andere hinweggerafft. Diese entsetzliche Auseinandersetzung löst zusätzlich weltweit schwerste Erdbeben aus, die wiederum unvorstellbare Zerstörungen anrichten. Große Teile der Erde sind radioaktiv verseucht. Überall Not, Drangsal, Verzweiflung und viele unbekannte Krankheiten. In Massen liegen verkohlte und in Verwesung befindliche Leichen umher. Zahllose Menschen gehen für ewig verloren. Der Qualm brennender Städte und Gebiete verdüstert den Himmel. Dann wird sich vielen Prophezeiungen zufolge eine dreitägige Finsternis mit entsetzlichen Vernichtungen ereignen. Nach ausdrücklicher, übernatürlicher Weisung soll man während dieser Zeit geweihte Kerzen anzünden, die Fenster verdunkeln, auf keinen Fall aus dem Haus gehen, vielmehr in vertrauensvollem Gebet um Gottes Erbarmen und Mariens Schutz flehen. Als weitere Vorsorge sollte ein ausreichender Vorrat an wichtigen Lebensmitteln und Medikamenten gut geschützt angelegt werden. Landwirte müssen dabei auch an ihre Tiere im Stall denken. Nach der Katastrophe wird Gott in seiner Macht die von schwersten Zerstörungen verwüstete und aus den Fugen geratene Welt neu ordnen und die Natur wieder aufblühen lassen. Die katholische Kirche wird durch das sichtbare Eingreifen Jesu und Mariens mit ihren himmlischen Heerscharen siegreich und geläutert aus dieser Entscheidungsschlacht mit dem gottlosen Kommunismus und den anderen von Satan beherrschten Mächten hervorgehen. Durch glaubensstarke Priester und Gläubige wird sie in neuem Glanz erstehen. Die überlebenden, getrennten christlichen Brüder werden unter dem Eindruck der gewaltigen Ereignisse zur wahren Kirche zurückfinden. Und es wird ein Hirt und eine Herde sein, eine Zeit des Friedens, die schönste Zeit der Menschheitsgeschichte. Damit wird sich erfüllen, was die Gottesmutter in Fatima 1917 verheißen hat. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Überall wird die Kirche die segensreiche Verehrung der heiligsten Herzen Jesu und Mariens eifrig pflegen und verbreiten. Wie oft schon hat die Mutter des Herrn in entscheidungsvoller Stunde die Menschheit aus großer Bedrängnis befreit und in eine neue Epoche der Gerechtigkeit und des Friedens geführt. Mit Recht preist die Kirche sie daher: Wer ist es, die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, leuchtend wie die Sonne, furchtbar wie ein Heer in Schlachtbereitschaft? Wo sie erscheint, erfüllt neue Hoffnung das zagende Herz, wird es Licht in finsterer Leidensnacht. Wo sie auf den Plan tritt, zittern die Feinde, geben verwirrt ihre Beute frei und stürzen fluchtartig zurück in den finsteren Abgrund, dem sie entstiegen sind. Der Kommunismus: Entstehung, Zielsetzung und Entfaltung. Unwillkürlich müssen wir uns fragen, welche Idee dem Kommunismus zugrunde liegt, die ganze Welt zu erobern und dafür sogar einen dritten Weltkrieg zu riskieren. Sicher ist, dass Karl Marx, geistiger Mitgründer des Kommunismus, in seiner Studentenzeit seinen christlichen Glauben verleugnete und sich einem satanisch beeinflussten Geheimbund anschloss. Die Folge davon war, dass ihn eine immer mehr vom Hass gegen Gott und alles Religiöse erfüllte Gesinnung beherrschte und ihn menschenverachtende, größenwahnsinnige Pläne für sein Leben entwerfen ließ. Im Brief vom 10. November 1837 an seinen Vater bekennt er als 19-Jähriger: Ein Vorhang war gefallen, mein Allerheiligstes zerrissen und es mussten neue Götter eingesetzt werden. Noch deutlicher äußert er sich in seinen Gedichten aus jener Zeit. Von maßlosem Stolz verblendet schreibt er: Einen Thron will ich mir auferbauen, kalt und riesig soll sein Gipfel sein. Sein Bollwerk sei ihm übermenschliches Grauen und sein Marschall sei die düstere Pein. Mit Verachtung werfe ich der Welt den Fehdehandschuh voll ins Gesicht und beobachte den Zusammenbruch dieses Zwergriesen, dessen Fall meinen Hass nicht ersticken wird. Dann wandere ich gottgleich und siegreich durch die Trümmer der Welt, und indem ich meinen Worten tätige Macht verleihe, fühle ich mich dem Schöpfer gleich. Wieder in einem Gedicht gesteht er schließlich ganz offen: So hab ich den Himmel verscherzt, ich weiß es genau. Meine Seele, die einst Gott gehörte, ist nun für die Hölle bestimmt. Unbeirrt erklärt er selbstherrlich im Vorwort seiner 1841 fertiggestellten Doktorarbeit in Anlehnung an Prometheus, einem Rebell aus der griechischen Sage: Mit einem Wort, ganz hass ich all und jeden Gott. Bezeichnet ist auch die spätere Anrede in einem Brief seines Sohns Edgar vom 31. März 1854 an ihn. Sie lautet: Mein lieber Teufel, wo hat man jemals gehört, dass ein Sohn seinen Vater auf solche Weise anredet? Demnach wurde der Satanismus im Hause Marx offen praktiziert. Ein deutlicher Hinweis darauf ist ferner, wenn seine Frau in einem Brief von 1844 an ihn schreibt: Dein letzter Hirtenbrief, hoher Priester und Bischof der Seelen, hat dein armes Schaf wieder mit Ruhe und Frieden erfüllt. Welcher Religion gehörte er an? Er, der von dem berühmten Zionisten Moses Hess beauftragt war, der mittelalterlichen, gemeint ist die christliche, Religion ein Ende zu setzen. Ein weiterer Beweis liegt in der Aussage des ehemaligen Dienstmädchens von Marx an seinen Schüler, Kommandeur Ries, in der sie die Überzeugung äußert: Er war ein gottesfürchtiger Mann. Als er sehr krank war, betete er allein in seinem Zimmer vor einer Reihe brennender Kerzen und band eine Art Messband um seine Stirn. Das Stirnband kommt in den geheimen Weihehandlungen der sieben Tage der Satanisten am Donnerstag vor. Sie war den großen religiösen und politischen Handlungen gewidmet. Marx folgte also offensichtlich ihren Weisungen. All dies bestätigt, dass es ihm in seinen Werken eigentlich nicht um den Sozialismus ging, sondern dieser nur ein Mittel war für die Durchsetzung seiner teuflischen Absichten. Wer aber sich so in den Dienst des Widersachers Gottes stellt, der kann nur Unsegen und Verderben bringen. Fluch über die Erde. Dass selbst hohe kommunistische Funktionäre davon überzeugt sind, berichtet Sergei Kodakow, der Führer einer kommunistischen Jugendliga in Petropawlowsk, in seiner spannenden Selbstbiografie, in der er unter anderem eingesteht, mehr als 150 Polizeieinsätze gegen christliche Gebetsgruppen geleitet zu haben. Durch ein übernatürliches Erlebnis bekehrt, wurde er Christ und floh unter dramatischen Umständen in den Westen nach Kanada. Aus seinen Aufzeichnungen unter dem Titel »Vergib mir, Natascha« entnehmen wir die interessante Begegnung mit dem Genossen Orlov. Er schreibt darüber: Als Führer der kommunistischen Jugendliga an der Marineakademie hatte ich oft von dem Genossen Orlov gehört, dem Parteiführer der Provinz Kamtschatka. Er war hier als Parteisekretär unter der Regierung von Stalin an die Macht gekommen und war auch bald als Klein-Stalin bekannt. Nicht nur, weil er unter seinem Regime zur Parteispitze vorstieß, sondern weil seine Persönlichkeit, seine Praktiken und Methoden denen von Stalin ähnlich waren. Genosse Orlov gehörte zu den 200 obersten Führern der gesamten Sowjetunion. Ich hatte seinen Namen wieder und wieder gehört und ich respektierte und bewunderte ihn sehr. Ich begegnete ihm zum ersten Mal am 22. April 1970, als anlässlich des 100. Geburtstages unseres Vaters und Begründers Lenin ein großer Parteitag abgehalten wurde. Die Parteiführer ganz Kamtschatkas versammelten sich hier einschließlich der Parteijugendführer. Auch ich war zu dieser großen Konferenz eingeladen. Nach dem offiziellen Teil, den Reden und Ehrungen, wurden wir alle in einen großen Bankettsaal geladen, wo die Tische unter den Getränken und Speisen zu stöhnen schienen. Die höchsten kommunistischen Funktionäre allerdings, darunter auch Genosse Orlov, gesellten sich nicht zu uns. Sie begaben sich in einen privaten Speiseraum, abseits der übrigen Festlichkeiten. Nachdem ich gegessen hatte, schlenderte ich ein bisschen umher. Ich hatte nicht viel getrunken, denn ich trainierte gerade für eine kurz bevorstehende Judo-Meisterschaft. Während ich gerade dabei war, den Korridor entlang zu gehen, öffnete sich plötzlich eine Tür und vor mir stand kein anderer als der Genosse Orlov. Aus reinem Versehen befand ich mich genau vor der Tür des privaten Bankettraums der obersten Parteiführer. Orlov sah mich und obwohl er jetzt bereits ziemlich angetrunken war, erkannte er mich. Er streckte mir die Arme entgegen und rief: »Hey, Genosse Kodakow, komm nur herein!« Ich blieb zögernd stehen. Schließlich war es ja nicht meinem Rang angemessen, mich dazu den höchsten Funktionären unserer Gegend zu gesellen. Orlov aber nahm mich beim Arm und zog mich hinein. Ungefähr 20 ältere Parteiführer waren in diesem Raum, deren Tisch unter den Speisen und Getränken zusammenzubrechen drohte. Orlov entschuldigte sich für ein paar Minuten und wankte zur Tür hinaus, auf der Suche nach einer Toilette. Während er draußen war, schaute ich mich um. Das waren also die großen kommunistischen Führer von Kamtschatka. Betrunken. Einige waren schon völlig hinüber. Ihre Köpfe lagen flach auf dem Tisch, davon drei mit dem Gesicht in ihrem Teller, auf dem sich noch Essensreste befanden. Andere waren noch dabei, sich in die Bewusstlosigkeit hineinzutrinken. Ein Mann lag in voller Länge oben auf dem Tisch. Seine Arme und Füße ruhten in großen Serviertabletts, die voller Speisen waren. Voller Verachtung sah ich sie an. Die ganze Szene wirkte unbeschreiblich hässlich und abstoßend. Jetzt kam Orlov zurück. Er zog mich auf einen Stuhl neben sich. Während er den Wodka unentwegt in sich hineinschüttete, wurde er immer betrunkener und sein Kopf begann nicht mehr fest auf dem Genick zu sitzen. Schließlich fiel er mit dem Gesicht in seinen vollen Teller. Er hob den Kopf und rief: »Gib mir eine Serviette!« Er fluchte das Blaue vom Himmel herunter. Es war ein unbeschreiblicher Anblick. Essensreste liefen ihm über das Gesicht auf seinen Anzug und seine Orden. Dann zog er seine Uniform hoch und zeigte mir eine lange Narbe, die er sich im Krieg zugezogen hatte. Noch immer mit hin und her taumelndem Kopf sagte er: »Genosse Kodakow, siehst du das? Das habe ich dem Bastard Stalin zu verdanken. Stalin hat mich in den Krieg geschickt. Wenn mich die Narbe schmerzt, verfluche ich ihn.« In seinem betrunkenen Zustand verfluchte er erst Stalin, dann fielen ihm andere ein. »Nicht nur Stalin, oh nein, wer ist denn schon dieser Bresnjew? Er ist ein Speichelecker, ein Nichtsnutz, ein Bückling, der um Stalin herum war wie eine Wespe um den Honig. Nur so konnte er überleben und nur so konnte er Parteichef werden.« Ich sah mich entsetzt um, ob die anderen im Raum ebenfalls diese unglaublichen Worte gehört hatten. Wenn sie verstanden, was Orlov da sagte, war ich erledigt. Doch niemand schien sich dafür zu interessieren. Sie hatten, wenn überhaupt noch, nur Augen für die Getränke. Und Genosse Orlov selber war bereits in einer anderen Welt und verlor sich lallend in seinen Wortschwallen. Ich hatte nicht nur die anderen zu fürchten. Wenn Orlov sich später daran erinnerte, was er mir gesagt hatte, dann war mein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Er konnte es sich nicht leisten, mich leben zu lassen. Ein Wort von ihm und ich würde von der Bildfläche verschwinden. Er war ein Mann von solcher Macht. Ich sah ihn mir an. Sein Kopf war jetzt auf den Tisch gesunken und ich dachte, er sei eingeschlafen. Plötzlich richtete er sich abrupt auf, warf seine Arme in die Luft und sagte: »Der Kommunismus ist der schlimmste Fluch, der jemals über die Menschheit gekommen ist.« Ich war geradezu versteinert. Orlov wankte und rief aus: »Die Kommunisten sind eine Bande von Blutsaugern.« Da floh ich aus dem Zimmer, durch die Halle und rannte, so schnell ich konnte, zur Marineakademie zurück. Tagelang lebte ich in Angst und Furcht. Bis zu diesem Erlebnis mit Orlov war ich ein aufrichtiger und fester Anhänger des Kommunismus gewesen. Doch diese Begegnung zeigte mir die wahre Seite dessen, woran ich geglaubt hatte. So sind also die Führer in Wirklichkeit, dachte ich. Gefühllos, hart, zynisch und glauben selbst nicht einmal an den Kommunismus, sondern nur daran, was für sie persönlich von Vorteil ist. Der zweite Vater der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Lenin, baute auf dem Geist von Marx weiter. Bezeichnend dafür ist allein schon sein Ausspruch wenige Tage vor der berühmten Oktoberrevolution, die den Kommunismus an die Macht brachte. Bei der Revolution geht es mir keineswegs nur um Russland. Auf Russland spucke ich. Russland ist nur ein Durchgangsstadium zur Ergreifung der Weltrevolution, zur Herrschaft über die ganze Welt. Mir ist lieber ein Millionär oder Kapitalist, der Gott verneint, als ein Bauer oder Arbeiter, der an Gott glaubt. Von nun an werden wir erbarmungslos mit allen umgehen und alles Existierende zerstören, um auf diesen Ruinen unseren Tempel zu erbauen. Und sein kommunistisches Regime hat auf Russland gespuckt. Millionen und Abermillionen russischer Menschen wurden in nunmehr über 70 Jahren kommunistischer Diktatur erbarmungslos und grausam in den Tod getrieben. Überall wurden im Streben nach der Weltherrschaft brutal Völker unterjocht und ausgebeutet. Überdies sprach Lenin schon während des Ersten Weltkrieges von mindestens zwei weiteren Weltkriegen bis zum Sieg der Revolution auf der ganzen Welt. Eine eigentümliche Aussage, die, wie wir später noch erfahren werden, keineswegs prophetisch war. Letztlich aber ist Gott der Herr der Geschichte, denn in seiner allmächtigen Hand liegt das Schicksal der ganzen Menschheit. Beweis dafür ist der Auftakt zur entscheidenden Phase dieser Auseinandersetzung zwischen Himmel und Hölle, nach dem Zeugnis der göttlichen Offenbarung zwischen der Frau mit der Sonne umkleidet und dem feuerroten Drachen, Offenbarung 12,1-4, geschichtlich einwandfrei überlegt durch folgende Tatsachen. Der 13. Mai 1917 in Moskau und Fatima. Maria Alexandrowa, eine Lehrerin, erteilt in einer der Kirchen Moskaus Katechismusunterricht. 200 Kinder sitzen vor ihr in den Bänken. Plötzlich lautes Lärmen am Hauptportal. Reiter stürmen herein, jagen durch das Mittelschiff der großen Kirche, setzen über die Kommunionbank, zerstören den Altar, sprengen durch die Seitenschiffe und zerschlagen dabei die Heiligenbilder. Schließlich greifen sie sogar die Kinder an und töten einige. Maria Alexandrowa stürzt entsetzt aus der Kirche und schreit einem der draußen stehenden Revolutionäre zu, was geschehen ist. Dieser, es ist Lenin, erklärt, ich weiß, ich habe sie geschickt. Am gleichen Tag erscheint die Gottesmutter in Fatima zum ersten Mal den drei Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francisco und bittet sie unter anderem, wollt ihr euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Majestät beleidigt wird, für die Bekehrung der Sünder, von denen so viele der Hölle zueilen, und zur Genugtuung der Flüche und aller übrigen Beleidigungen, die dem makellosen Herzen Mariens zugefügt werden. Ja, das wollen wir, antwortete Lucia voller Begeisterung im Namen aller drei. Erfreut über diese Bereitschaft, beschenkt die Madonna sie mit dem besonderen Gnadenlicht, dass sie sich selbst in Gott erkennen und ihn mit ganzer Hingabe anbeten. Nach einigen Augenblicken fügt sie hinzu, betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und um das Ende des Krieges zu erlangen. Daraus ergibt sich in aller Klarheit, was Papst Pius XII. So formulierte. Der Kampf, in dem wir heute stehen, ist weniger ein solcher politischer Art zwischen Ost und West, zwischen den freien und unfreien Völkern der Welt, sondern im Grunde ein Kampf auf Leben und Tod. Und dieser Kampf heißt Moskau oder Rom, Hölle oder Himmel, Luzifer oder Maria, Kommunist oder Christ, Hass oder Liebe. Wem diese Feststellung nicht genügt, den müssten die Aussagen führender Kommunisten überzeugen, die unmissverständlich diese Herausforderung bestätigen. Geradezu prophetisch verkündete schon 1931 Dmitri Manuilski, der Leiter der Komintern, der Kampf bis aufs Messer zwischen Kommunismus und Kapitalismus ist unvermeidlich. Gewiss, heute sind wir noch nicht stark genug, um anzugreifen. Unser Augenblick wird in 30 oder 40 Jahren kommen. Eines Tages werden wir damit beginnen, die großartigste Friedenskampagne zu entfachen, die jemals existiert hat. Die kapitalistischen Länder, stumpfsinnig und entartet, werden mit Vergnügen auf den Leim der Gelegenheit zu neuer Freundschaft kriechen. Und sobald sich ihr Schutzgürtel entblößt, werden wir sie mit geballter Faust zerschmettern. Molotow, der langjährige Außenminister der UdSSR, erneuert diese Überzeugung. Ein paralleles Nebeneinander-Existieren unseres Sowjetstaates mit der übrigen Welt ist auf die Dauer unmöglich. Dieser Gegensatz kann nur mit Waffengewalt in blutigem Ringen eine Lösung finden. Nur der wird gewinnen, der zuerst den Entschluss zum Angriff fasst. Der sowjetische Erziehungskommissar Lunatscharsky aber steigert die Kampfansage in die eigentliche Dimension. Er geiferte: Wir hassen die Christen. Sie müssen als unsere schlimmsten Feinde betrachtet werden. Sie predigen die Liebe und Barmherzigkeit, wir aber wollen den Hass. Wir haben die Könige der Erde erledigt. Lasst uns jetzt den König der Wolken erledigen. Alle Religionen sind Gift. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht auch die Aussage von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow, der merkwürdigerweise laut Presseberichten noch 1986 einen entschlossenen und erbarmungslosen Kampf gegen die Religion forderte. In diesem Bereich ist selbst das geringste Auseinanderklaffen zwischen Worten und Taten unerträglich, betonte er nach Angaben des örtlichen Parteiorgans Pravda Vostoka, Vorparteifunktionärin in Taschkent, der Hauptstadt der usbekischen Sowjetrepublik. Wie das englische Ostkirchenforschungsinstitut Keston College in London im Oktober 1987 meldete, sind tatsächlich im Laufe des Jahres gerade in diesem Gebiet viele Personen von der Partei ausgeschlossen worden, weil sie sich an religiösen Riten beteiligt hatten. Ein deutliches Zeichen, wie ernst die obige Warnung Gorbatschows gemeint war. Jeder überzeugte Kommunist ist, ob bewusst oder unbewusst, wesentlich von dämonischem Einfluss geprägt. Je höher seine Stellung, umso intensiver. Offen bekannte dies 1949 in Berlin ein russischer General nach einer langen Diskussion mit Pater Werenfried van Straten, dem Gründer der bekannten Kirche in Not, indem er erklärte: Wir sind die Elite Satans, aber ihr, seid ihr die Elite Gottes? Bestätigte er damit nicht gleichzeitig die absolute Gegnerschaft zwischen Kommunist und Christ, die im Letzten für jeden eine unausweichliche Herausforderung darstellt? Deshalb kann der Kommunismus auf die Dauer sein menschenverachtendes Wesen nicht verbergen. Zu sehr wird er von den hasserfüllten Zerstörungsplänen Satans gegen die ganze Menschheit beherrscht. Die gewaltige Blutspur dieses teuflischen Systems in den von ihm versklavten Ländern, einschließlich Russland, geht aus einer Aufstellung des Deutschlandmagazins aus dem Jahre 1979 hervor. Danach forderte der internationale Kommunismus weltweit bis 1979 insgesamt 142 Millionen Tote, also fast dreimal mehr als im Zweiten Weltkrieg zu beklagen waren. Hinzu kommen noch 1,8 Millionen Opfer in Afghanistan und zahllose weitere in Afrika und Lateinamerika. Wenn auch sämtliche Religionen in allen kommunistischen Ländern brutal unterdrückt wurden, mit dem Endziel der völligen Vernichtung nach Errichtung der kommunistischen Weltherrschaft, so wurden doch die Christen am meisten verfolgt, weil sie als die gefährlichsten Feinde galten. In zahllosen Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken und Straflagern wurde mit körperlicher und geistiger Folter versucht, sie umzuerziehen und ihren Widerstand zu brechen. Sie wurden durch Elektroschocks und Gehirnwäsche zum Wahnsinn getrieben, gesteinigt, zu Tode geprügelt, ertränkt oder bei lebendigem Leib begraben. Tagelang ohne Nahrung und Wasser, in dunkle Zellen gesperrt. Welch schwerer Kreuzzug für Abertausende. Ähnlich erging es den Bürgerrechtlern, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt hatten. Noch nie hat es in der Geschichte der Menschheit eine so umfangreiche, raffinierte und grausame Verfolgung der Kirche gegeben, wie seit über 70 Jahren durch den Kommunismus. Buchstäblich trat ein, was die Gottesmutter 1917 in Fatima angekündigt hatte, wenn man ihre Bitten nicht erfüllt. Russland wird seine Irrtümer in der ganzen Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden. Die Entscheidung. Nicht in der Hand der Politiker liegt also der Schlüssel für die Lösung der Probleme der Völker, sondern von jedem Herzen wird die Welt bewegt. Mit anderen Worten, die eigentliche Entscheidung über unser Heil oder Unheil liegt darin begründet, wie wir leben, denken und handeln, ob wir in der Gnade Gottes wirken oder uns von der Sünde, dem Gift des Widersachers, beherrschen lassen. Das Leben in der Gnade führt uns zu allem Guten, zu Frieden und Wohlergehen, zu den Schätzen des Himmels und schließlich in die ewige Herrlichkeit Gottes. Die Sünde und ihre Folgen. Das Leben in der Sünde dagegen, Augenlust, Fleischeslust und Hoffart, öffnet uns das Tor zu jeglichem Bösen bis hin zum qualvollen Verderben in der ewigen Hölle. Denn ein der Sünde zugeneigtes Herz verstrickt und verliert sich immer mehr in vergänglichen, irdischen Interessen. Dadurch wird der Blick auf Gott und die ewigen Werte, die allein wichtig sind in unserem Leben, verschleiert und der Mensch in das zerstörerische Wirken der Sünde hineingezogen. Die Sünde aber, sagt der heilige Pfarrer von Ars, wirft eine schaudervolle Finsternis in unseren Geist, die die Augen der Seele verschließt. Daraus erklärt sich auch, wo die Ursachen für die Übel unserer Zeit liegen, die einem Knäuel von Problemen gleichen, einem wahren Netz Satans, ausgespannt über die ganze Welt, in dem sich Millionen Seelen, ihr ganze Völker verfangen haben. Für uns Christen sollte jedoch diese Erkenntnis keine Neuentdeckung sein, sondern vielmehr ein mächtiger Anstoß, die Gebote Gottes ernst zu nehmen, zumal uns die allerseligste Jungfrau in Fatima am 13. Oktober 1917 mit Nachdruck aufforderte, den Herrn nicht mehr zu beleidigen, der schon zu viel beleidigt worden ist. Beleidigt wird er aber auch dadurch, dass wir nicht tun, was er uns durch seine heiligste Mutter aufträgt. Die weithin verbreitete Gleichgültigkeit gegen deutliche Weisungen des Himmels hat also schwerwiegende Folgen und führt zu geistigen Blindheit. Jeder, der sündigt, ist daher mitverantwortlich und macht sich mitschuldig für das Anwachsen allen Elends in der Welt, auch des Kommunismus. Und je länger er in der Sünde verharrt, desto verheerender sind die Auswirkungen für ihn und die ganze Menschheit. Dazu kommt die Tragik, dass dadurch immer noch mehr Seelen verloren gehen. Einen nachhaltigen Eindruck, wie furchtbar die Sünde in den Augen Gottes ist, vermittelt ein Erlebnis der heiligen Katharina von Siena. Einst bat sie den Herrn, ihr zu zeigen, wie schlimm eine Todsünde ist. Da gab er ihr zu verstehen, dass sie dies nicht ertragen könne. Er zeigte ihr aber eine andere Sünde in ihrer ganzen Abscheulichkeit. Und der Anblick war so schrecklich, dass die Heilige erklärte, sie wolle lieber ihr Leben lang barfuß über glühende Kohlen gehen, als wieder so Entsetzliches sehen. So begreifen wir, wenn Jesus in der Botschaft der barmherzigen Liebe mahnt, fürchte nur die Sünde, das schrecklichste aller Übel. Die Sünde ist eine furchtbare Geißel und ihre Folgen sind schrecklich für die Seele, die sie feige bejaht. Sie bewirkt den Verlust der Freundschaft Gottes und verurteilt die Seele zur ewigen Verdammnis. Solche Seelen eilen, da sie nicht mehr lieben können, dorthin, wo nur Schrecken und Verzweiflung ist. Der Schlamm ihrer Sünden begräbt sie in einem bodenlosen Abgrund. Voll Wehmut über seine geschmähte Erlöserliebe in unserer Zeit klagt er, welche Trauer! Könntest du wie ich die Ausschweifung der Herzen sehen, die Wunden der Sünden, die sich über die ganze Welt ausbreiten? So ist die Sünde vor allem die schwere Sünde, die größte und hinterhältigste Mörderin. Sie mordet die Seelen, vergiftet die Herzen, verfinstert den Verstand, schwächt den Willen und verwildert das Gewissen. Sie mordet die guten Werke, zerstört Ehen und Familien, fügt der Kirche unbeschreiblichen Schaden zu. Sie versklavt ganze Völker und Nationen und ist die Ursache aller Kriege und Katastrophen. Eine wahre Bestie, die Satan Macht verleiht, seine grausame Herrschaft auf Erden immer weiter auszudehnen. Eine der schaudererregendsten Sünden, vielfach aus der Sünde gegen die Reinheit geboren, ist die Abtreibung, nach einem Wort Christi, in der oben erwähnten Botschaft, das ungeheuerliche Vergehen, das unschuldiges Leben schon bei seiner Empfängnis niedermäht. Streng und unmissverständlich erklärt Jesus weiter, im Namen der Gerechtigkeit unseres Rechts, auf das sie sich berufen, morden sie straflos das Werk des Schöpfers in seinem Geschöpf, das winzige Kind im Schoß seiner Mutter, die selbst schuldig ist durch ihre Einwilligung in diese grauenhafteste Freveltat. Dabei erniedrigt sie sich unter die Tiere, die den mütterlichen Instinkt in seiner ganzen Schönheit und Opferbereitschaft getreulich bewahren. Keinerlei Empfinden schwingt mehr in diesen Seelen, die sich nur dem Kult ihres Leibes verschrieben haben, der selbst zur Fäulnis bestimmt ist. Wie könnte die göttliche Liebe Wurzeln schlagen in dieser Entwürdigung des Menschen, zu dessen Rettung sie gekommen ist und der sich durch unbeschreibliche Niedertracht bewusst zugrunde richtet? Bete, mein Kind, für diese Opfer der Hölle. Ein Jahr später kommt er erneut auf dieses schwere Anliegen zu sprechen, bezeichnenderweise in der Zeit vor Weihnachten. Gegenwärtig wird mein Herz tief gekränkt durch die Massenmorde der unschuldigen Opfer einer ruchlosen Gesellschaft, deren erste Pflicht es wäre, das Leben zu schützen, das vom Augenblick der Empfängnis an heilig ist. Diese Gesellschaft lädt das Schrecklichste aller Verbrechen auf sich, indem sie scheinbar ungestraft dem Zorn Gottes trotzt. Die geopferten Kinderseelen schreien um Rache zum Himmel. Die Trägheit vieler Christen angesichts solcher unerhörten Gräuel ist für mich ein zweiter Todeskampf. Hinter der Fassade von Anstand verbirgt sich der Krebsschaden der von der Verderbnis zerfressenen Seelen. Doch in den Getreuen ist die Gnade am Werk und fordert sie zum guten Kampf auf. Wenige Tage vor dem Fest sagte Jesus: Im jungfräulichen Schoß meiner Mutter erwarte ich den Augenblick zu erscheinen. Das Kind bringt euch noch einmal die schönste Botschaft aller Zeiten: Friede den Menschen, die guten Willens sind. Aber seid ihr noch fähig, diese Botschaft zu verstehen, da es so weit gekommen ist, dass eine Vielzahl von Seelen nicht zögert, die Frucht der Liebe in ihrem Leib zu töten? Diese Kleinen sind gegenwärtig sehr oft die Opfer der sittlichen Erniedrigung jener, die ihnen das Beispiel der Unschuld, der Frömmigkeit, der Demut geben sollten. Stattdessen geben sie ihnen Ärgernis durch ihren schändlichen Lebenswandel. Meinst du, ich könnte noch lächeln in dieser Nacht, in der sich so wenige des Lichtes bewusst werden, so viele dagegen sich weigern werden, das Leben der Welt aufzunehmen und sie sich sogar der schlimmsten Sakrilegien schuldig machen? Wie viele Unschuldige werden selbst in dieser Nacht des Friedens und der Liebe geopfert werden? Und ich, der Gottmensch, werde noch mehr meine Armut empfinden, wenn ich statt Gold, Weihrauch und Myrrhe, Verachtung und Gleichgültigkeit empfange und angespien werde, wenn ich die Grausamkeit der Herzen erlebe, die sich der Gnade verschließen, die an ihre Türe klopft. Meine ausgestreckten Ärmchen werden noch mehr flehen und meine tränengefüllten Augen werden im Dunkel die treuen Seelen und die liebenden Herzen suchen. Offensichtlich hat die gesetzliche Freigabe der Abtreibung schwerwiegende Bewusstseinsänderung verursacht. In aller Klarheit und Härte nimmt dazu Erzbischof Johannes Düber, Fulda, in einem Interview mit der überregionalen Tageszeitung Die Welt am 27.07.1988 Stellung. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde und trotzdem bereits seit über einem Jahrzehnt das Volk mit den wenigsten Geburten auf der ganzen Welt. Und in dieser Situation werden bei uns noch Jahr für Jahr hunderttausende Kinder im Mutterleib getötet. Und das wegen angeblich sozialer Notlage. Das ist keine Situation, an die wir uns gewöhnen dürfen. Nicht nur, weil hier Gottes Gebote und das natürliche Sittengesetz radikal verletzt werden, sondern auch, weil wir als Volk durch diesen Holocaust der Ungeborenen unsere eigene Zukunft vernichten. Man kann doch nicht glauben, dass die Aufhebung von Strafsanktionen ohne bewusstseinsbildende Bedeutung bleibt. Es ist ganz klar, dass der normale Mensch denkt: Was nicht bestraft ist, ist nicht verboten. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Was erlaubt ist, darauf habe ich einen Anspruch. Worauf ich einen Anspruch habe, das muss ich auch bekommen. Wenn das geltende Recht die Massentötung von ungeborenen Kindern in unserem Land ermöglicht, dann ist entweder ein haarsträubender Missbrauch des geltenden Rechts im Gang, gegen den die Verantwortlichen nicht einschreiten, oder aber das geltende Recht ist Unrecht. Auf jeden Fall ist der Verfassungsauftrag zum Schutz des Lebens schmählich verraten worden. Wir müssen uns fragen, ob wir mit unserem staatlich finanzierten Kindertötungsgeschäft nicht sehr nahe an unsere eigene Vergangenheit herankommen und ob wir uns mit unserem über Leben und Tod entscheidenden sozialen Indikationen nicht ganz bedenklich den Selektionen, den Ausrottungen einer vergangenen Epoche nähern. Auch wenn Politiker über nichts zorniger reagieren als über Vergleiche mit der braunen Vergangenheit. Hier wie dort maßt sich der Mensch die Entscheidung über Leben und Tod unschuldiger Menschenkinder an. Hier wie dort erhebt er die Hand gegen von Gott gewolltes Leben. Hier wie dort wird das Gericht Gottes ihn treffen. Daran hat in aller Deutlichkeit auch schon Papst Pius XI. In seiner Enzyklika Casti Conubii vom 31.12.1930 erinnert, indem er schreibt: Sollte jedoch der Staat diesen Kleinen nicht nur den Schutz versagen, sondern sie vielmehr durch seine Gesetze und Verordnungen den Händen der Ärzte und anderer zur Tötung überlassen oder ausliefern, dann möge er sich erinnern, dass Gott der Richter und Rächer unschuldigen Blutes ist, das von der Erde zum Himmel schreit. Genesis 4,10. Der Altbundespräsident der Deutschen Bundesrepublik, Professor Dr. Karl Carstens, hat daher bei mehreren Gelegenheiten, unter anderem am 27. Oktober 1988, mahnend darauf hingewiesen: Meine größte Sorge im Hinblick auf die Zukunft sind nicht die Atomwaffen, so schrecklich sie sind, ist nicht die Zerstörung der Umwelt, so sehr sie uns beunruhigt, und ist nicht die Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt, so schwer es sein wird, dafür eine Lösung zu finden. Meine größte Sorge ist, dass wir in unserer Zivilisation die religiöse Dimension verlieren könnten. Dann allerdings könnte das Ende über uns hereinbrechen. Wenn der Mensch sich selbst zum Maßstab aller Dinge erhebt, wenn er das Gefühl dafür verliert, dass er letzten Endes aus eigener Kraft die ihm gestellten Aufgaben nicht lösen kann, sondern dass er dazu Gottes Hilfe braucht, dass er aber umgekehrt, wenn er versagt, auf Gottes Gnade hoffen kann. Wenn dieses Gefühl verloren geht, dann sieht es schlimm aus. Wahrlich, eine Gewissenserforschung tut Not. Wenn gewisse Kreise behaupten, die Welt sei überbevölkert und laufe Gefahr, nicht das Notwendige zum Leben zu erhalten, so ist dies nur ein heuchlerischer Vorwand für ihre egoistischen Interessen. Die Erde bietet genügend Nahrung für weit mehr Menschen als zurzeit auf ihr Leben. An Gottes allermächtiger Güte liegt es daher nicht, dass es vom Hunger geplagte Völker gibt. Vielmehr haben die wirtschaftlich reichen Nationen die soziale und vor Gott zu verantwortende Aufgabe, in schwachen Ländern zu helfen. Nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass es immer ein furchtbares Verbrechen ist, mit schwerwiegenden Folgen, im Namen einer gesetzlich vorgegebenen sozialen Gerechtigkeit Gottes Gebote zu missachten und unschuldiges Leben im Mutterschoß zu morden. Es ist nicht vermessen, unsere Zeit als die schlimmste der ganzen Menschheitsgeschichte zu bezeichnen, denn noch nie gab es solche Massaker an Ungeborenen wie heute. Nie einen solch niederträchtigen Egoismus, dem alles geopfert wird. Noch nie konnte Satan mit den Sünden der Menschen eine solche Macht entfalten, wie in dem jetzt zu Ende gehenden Jahrhundert. Sein böser Einfluss ist weltweit so stark verbreitet, dass Gott nur durch eine allgemeine schmerzliche Reinigung wieder Ordnung schaffen kann. Erschüttert klagt eine Krankenschwester, aktenmäßig festgehalten bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt: Ihr müsstet mal meine Arbeit tun, dann wüsstet ihr, dass Ungeborene keine Zellklumpen sind. Es kommt vor, dass abgetriebene Kinder oft noch Stunden nach dem Eingriff in den Abfallbehältern zucken und wimmern. Durch diesen schaurigen Kindermord in apokalyptischem Ausmaß fühlen sich nicht wenige gläubige Seelen aus Mitleid und Liebe gedrängt, diesen Kleinen wenigstens die stellvertretende Begedetaufe zu geben. Dogmatisch liegt sie im Bereich der Möglichkeit, erklärt Abt Dr. Thomas Niggel vom Kloster Weltenburg. Sie verstößt nicht gegen die Lehre der Kirche. Auch Jesus selbst weist darauf hin, bei Mutter Vogel, einer begnadeten Opferseele in München. Am 7. Juni 1939 erklärt er ihr: Du kannst immer das Verlangen haben, dass alle Kinder, die geboren werden, getauft werden. Du kannst sie dem Willen nach Not taufen. Du kannst auch immer mein kostbares Blut aufopfern für alle Kinder, die ohne Taufe gestorben sind, damit sie mit meinem Blut reingewaschen werden. Von der Erbsünde, meint er. Eine Empfehlung, die wir mit gläubigem Vertrauen vor allem in der Heiligen Messe erfüllen können. Frauen, die ihre Kinder zur Welt bringen, erfahren durch sie viel Trost und Freude. Ihre dankbare Anhänglichkeit, ihr Vertrauen, ihre strahlenden Augen, ihr bezauberndes Lächeln helfen mit, Alltagssorgen leichter zu tragen. Was beschäftigt eine Mutter im Leben mehr als die Sorge um ihre Kinder und das Bestreben, sie zu rechten Menschen zu erziehen? Noch im Alter erfüllt sie die familiäre Verbundenheit mit den Enkeln und Enkelkindern, deren leibliches und geistiges Wohl ihr sehr am Herzen liegt. Ihre Lieben zu Gott zu führen, wo alle im Himmel eine ewige Glückseligkeit erwartet, ist für eine Mutter die erhabenste Aufgabe. Die Hölle, unaufhörliche Qual in der Gottesferne. Wenn schon die Zerrüttung und Versklavung des menschlichen Lebens, dieses unermessliche Elend von Millionen Menschen, der Preis für den Wohlstand der modernen Zivilisation ist, so liegt die eigentliche Tragik noch tiefer, nämlich im geistig-seelischen Bereich. Im Letzten geht es um die Entscheidung für oder gegen Gott und seine Gebote, was gleichbedeutend ist mit immerwährender Glückseligkeit bei ihm im Himmel oder unaufhörliche Qual in der Gottesferne, in der Hölle. Ewige Hölle? Das ist doch ein Hirngespinst, sagt der Ungläubige und religiös Gleichgültige. Aber auch unter den sogenannten anständigen Christen, die sich für gut halten, sind Ablehnung, Zweifel und der geheime Wunsch, diese schreckliche Wahrheit und Wirklichkeit möge es nicht geben, sehr verbreitet. Kein Wunder, denn die Priester predigen darüber heutzutage kaum noch und gewisse Theologen leugnen ihre Existenz völlig. Alles Unsinn, so dachte auch ein italienischer Kommunist, der am 4. Dezember 1948 mit Pater Lombardi, dem bekannten Vorkämpfer für eine bessere Welt, im Rundfunk ein Streitgespräch führen sollte. Kurz vor Sendebeginn sagte der Jesuitenpater freundlich, aber ernst zu ihm: »Mich erschreckt der Gedanke, dass Sie in die Hölle kommen, wenn Sie so weitermachen.« »Ich glaube nicht an die Hölle«, entgegnete dieser wie aus der Pistole geschossen. »Gerade deshalb kommen Sie in die Hölle«, erklärte Pater Lombardi, »denn um in die Hölle zu kommen, müssen wir nicht an Sie glauben, wohl aber um nicht hineinzukommen.« Ganz richtig ergänzt der französische Schriftsteller André Gide. Während man Gott nur dienen kann, wenn man an ihn glaubt, hat es der Teufel gar nicht nötig, dass man an ihn glaubt, um ihm zu dienen. Im Gegenteil, nie dient man ihm so gut, als wenn man ihn nicht beachtet. Denn er hat immer ein Interesse daran, nicht erkannt zu werden. Gerade das wünscht er, dass man nicht an ihn glaubt. Er weiß genau, was zu tun ist, um sich in unsere Herzen einzuschleichen. Also gibt es wirklich eine Hölle? Was wissen wir darüber und ist es überhaupt sinnvoll, sich über solch schreckliche Dinge Gedanken zu machen? Nach Papst Pius XII. Ist dies sogar dringender und notwendiger denn je. Die Kirche hat vor Gott und den Menschen die heilige Pflicht, diese Wahrheit unverkürzt zu verkünden, wie Christus sie geoffenbart hat, und kein Zeitumstand entbindet von dieser strengen Verpflichtung. Freilich ist die Sehnsucht nach dem Himmel an sich vollkommener als die Furcht vor den ewigen Strafen, aber trotzdem ist sie nicht für alle Menschen das wirksamste Motiv, um sie von der Sünde abzuhalten und zu Gott heimzuführen. Welche Gründe rechtfertigen die Existenz der Hölle? Forderung der Gerechtigkeit. Schon auf Erden haben wir, die Ordnung gebietet es, Gesetze und Vorschriften, die wir beachten müssen. Wenn wir es nicht tun, werden wir bestraft. Sollte daher Gott, der Herr des Himmels und der Erde, er, der eigentliche Gesetzgeber, für Verstöße gegen seine Gebote nicht auch strafen dürfen und ein Gefängnis haben für die Beleidiger seiner Majestät? Um der Gerechtigkeit willen muss jede Schuld geahndet werden. Wäre Gott der Verletzung seiner Gebote gegenüber sozusagen gleichgültig, würde er selber das Schlechte und Böse billigen und die Heiligkeit seiner Gebote außer Kraft setzen. Das ist undenkbar und mit seiner Vollkommenheit unvereinbar. Er muss also die Schuldigen strafen, sonst gäbe es keine unendliche Gerechtigkeit. So offenbart auch Jesus seinen Jüngern und damit uns, dass sein Vater gerecht ist, Johannes 17,25, und jedem nach seinen Werken vergelten wird, Matthäus 16,27. Aber wie viel tugendhafte und heldenmütige Taten bleiben auf Erden unbelohnt und im Gegensatz dazu, wie viele Verbrechen, Sünden, Laster, Bosheiten, Ungerechtigkeiten und Gehässigkeiten entgehen der menschlichen Verurteilung oder werden sogar noch im Namen einer falschen Freiheit gebilligt und legalisiert. Denken wir zum Beispiel nur an den täglichen Massenmord im Mutterschoß, die zahllosen Abtreibungen. Sollten diese Taten, die Guten wie die Bösen, einfach unter den Tisch fallen? Nein, es muss eine göttliche Gerechtigkeit geben, auch nach dem Tod, und es gibt sie. Sie weiß alles, lässt nichts außer Acht und belohnt aufs Genaueste. Ein weiterer Grund: Gott ist ein Gott der Ordnung, vollkommen in seinen Werken, Deuteronomium 32,4. Die ganze Schöpfung gibt Zeugnis davon. Erst recht sollte auch der Mensch sich harmonisch in diese Ordnung einfügen, zumal er ihn nach seinem Bild und Gleichnis, Genesis 1,26, mit einer unsterblichen Seele, mit Vernunft und freiem Willen, aus Liebe und zur Verherrlichung seiner unendlichen Liebe erschaffen hat. Wie aber soll Gott mit den Menschen verfahren, die sich wie die aufrührerischen Engel gegen ihn auflehnen, nicht gehorchen und ihm nicht dienen? In der freien Entscheidung für oder gegen ihn liegen notwendigerweise Segen und Fluch, Deuteronomium 11,26. Dazwischen gibt es keinen Kompromiss und keine Neutralität. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt der Herr, Matthäus 12,30. Wer aber Gott nicht angehören will, beleidigt ihn nicht nur, sondern schließt sich auch von der ewigen Freude in seiner himmlischen Herrlichkeit aus. Gott zwingt niemand seine Liebe auf. Forderung der Liebe. Weil Gott seinem Wesen nach die Liebe, 1. Johannes 4,8, selber ist, muss er das Böse, den Ungehorsam, die Sünde überhaupt verabscheuen. Daher ruft seine verschmähte Liebe zwangsläufig seine Gerechtigkeit auf den Plan. Ausdrücklich erklärt Jesus in der Botschaft der barmherzigen Liebe: Meine Liebe ist eine heilige Liebe, die erhebt, reinigt, aber auch abweist und zerschlägt. Doch ist es für ihn schmerzlich, Gerechtigkeit zu üben. Aber wenn es der Liebe nicht gelingen kann, den Sünder zurückzuführen, wird die Strafe an die Stelle der Liebe treten. Das ist ein gerechtes Gesetz. So unverständlich es zunächst scheint, kann deshalb die heiligmäßig verstorbene Schwester Louise Marguerite Claret mit Recht sagen: Gäbe es die Hölle nicht, fehlten drei herrliche Edelsteine an der Krone deiner erhabenen Vollkommenheit, o Herr: Gerechtigkeit, Macht und Würde. Aussagen der Heiligen Schrift: Wer bürgt letztlich dafür, dass es eine ewige Verdammnis gibt? Es sind die Aussagen der Heiligen Schrift. Schon durch den Propheten Jesajas tut Gott kund: Alle werden kommen, um mich anzubeten. Gehen sie dann hinaus, sehen sie die Kadaver der Menschen, die sich gegen mich erhoben haben. Denn ihr Wurm stirbt nicht und ihr Feuer erlischt nicht. Jeder wird ihretwegen erschrecken. Jesaja 66, 23 bis 24. Mit diesen Worten weist der Prophet auf ein Tal hin am Südabhang von Jerusalem, in das man den Unrat der Stadt warf, verkommenes Fleisch und die von Würmern zerfressenen, unbegrabenen Leichname. Dort unterhielten die Juden auch stets ein Feuer, um die ekelerregenden Dinge zu verbrennen. Der Ort heißt Gehenna und wurde so zum Abbild der Feuerhölle für die Verdammten, wo der Wurm, das ständig anklagende Gewissen und das Feuer kein Ende finden. Erinnern wir uns, dass auch Jesus auf diese Schriftstelle zurückgreift, um die Hölle zu veranschaulichen. Oft spricht er vom Ort der Qual, von dem ewigen Feuer und dem brennenden Feuerofen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Vor seiner Himmelfahrt erklärt er noch einmal seinen Jüngern unmissverständlich: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Markus 16,10. Die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer nennt er offen Führer von Blinden, übertünchte Gräber, die mit Fäulnis angefüllt sind. Ihr Schlangenbrut, ihr Natterngezücht, wie wollt ihr der Verurteilung zur Hölle entrinnen? Matthäus 23,16 folgende. 15 Mal spricht Jesus im Evangelium deutlich von der Hölle und verlangt klare Entscheidungen für das eigentliche Lebensziel: Rette deine Seele. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, eines deiner Glieder zu verlieren, als dass dein Leib in das Feuer der Hölle geworfen wird. Matthäus 5,29. Ähnlich spricht er auch von der Hand, die zur Sünde werden kann. Was sollen wir unter diesem Ausreißen und Abschlagen verstehen? Es ist die entschiedene Forderung, auf liebste und notwendige Dinge zu verzichten, wenn sie die nächste Gelegenheit zur Sünde sind. Um dem Verderben zu entrinnen, müssen wir sogar bereit sein, unser Leben zu opfern. Fürchtet euch nicht vor denen, die zwar den Leib töten, aber der Seele nichts anhaben können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele in die Hölle stürzen kann. Matthäus 10, 28. Und unser übertriebenes Wohlstandsdenken weist er mit der nüchternen Frage ab. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden leidet an seiner Seele? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Matthäus 16, 26 und Markus 8, 36. Beim Endgericht jedenfalls ist keine Änderung mehr möglich. Da werden die Guten belohnt und die Bösen, die Gottes Gebote missachteten, bestraft. Hinweg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer! Matthäus 25, 41 wird Christus ihnen entgegenschleudern. Diese werden eingehen in die ewige Qual und die Guten in das ewige Leben. Matthäus 25, 46. Verschiedene Gleichnisse. Außerdem versucht er, uns durch Gleichnisse die schicksalhafte Bedeutung von Himmel und Hölle klarzumachen. Denken wir an jenes vom Weizen und Unkraut. Er selbst erklärt, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der den schlechten Samen ausgestreut hat, ist der Teufel. Die Ernte bedeutet das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut sammelt und im Feuer verbrennt, so wird es am Ende der Welt sein. Er, der Menschensohn, wird seine Engel aussenden und sie werden alle Verführer und Übeltäter zusammenholen und in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Die Gerechten dagegen werden leuchten wie die Sonne im Reich des Vaters. Matthäus 13, 37 bis 43. Auch der Vergleich mit einer Hochzeit soll uns diese Scheidung aufzeigen. Da ist ein geladener Gast ohne hochzeitliches Gewand. Gemeint ist einer, der nicht im Stand der heiligmachenden Gnade in die Ewigkeit eingeht. Was geschieht mit ihm? Der König gebietet seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Matthäus 22, 1 bis 14. Um das gleiche Geschehen geht es beim Aussortieren der guten und schlechten Fische, Matthäus 13, 47 bis 50, und bei der großen Einladung, auf die der Gastgeber, der hier die Stelle Gottes vertritt, so viele Entschuldigungen erhält. Unerbittlich und schrecklich zugleich ist seine Antwort darauf. Ich sage euch, keiner von den Geladenen wird an meinem Mahl, das heißt an der ewigen Freude im Himmel, teilnehmen. Lukas 14, 24. Ausgeschlossen werden auch die fünf törichten Jungfrauen. Welche Seelen sind davon betroffen? Es sind die Lauen, die Gleichgültigen und Leichtfertigen, denen dieses Leben wichtiger ist als die bewusste Vorbereitung auf das andere, Ewige. Ihrem Herr, Herr, tu uns auf, am Ende ihres Lebens, folgt unverzüglich die ernste Abweisung. Ich kenne euch nicht. Matthäus 25, 1 bis 12. Noch schärfer gilt sie den falschen Propheten. Ihren Einwand, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und Teufel ausgetrieben und viele Wunder gewirkt? Wird er entschieden abwehren und erklären, ich habe euch nie gekannt. Hinweg von mir, ihr Übeltäter. Warum? Weil sie sich nie um Gottes Willen gekümmert haben. Matthäus 7, 23. In solchem Zustand in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, Hebräer 10, 31, ist wahrhaft schrecklich, denn es wird ein Gericht ohne Erbarmen sein. Jakobus 2, 13. Wen darf es daher wundern, wenn aufgrund so vieler klarer Aussagen in der Heiligen Schrift die Kirche auf dem 4. Laterankonzil 1215 unter Innozenz dem 3. die Existenz der Hölle und ihre ewige Dauer zum Dogma erklärt hat. Nie wird sie deshalb von dieser Wahrheit abweichen, so wenig wie sie andere Dogmen aufheben wird, auch dann nicht, wenn Millionen Seelen nicht daran glauben und viele heute von einer seelischen Wiedergeburt oder Seelenwanderung überzeugt sind. Im Letzten verbirgt sich dahinter nur eine raffinierte Lüge Satans, der die Seelen oberflächlich beruhigen und nicht zu einer klaren Lebenseinstellung kommen lassen will. Unverbrüchliche Wahrheit ist und bleibt. Jeder Mensch lebt nur einmal und das besondere Gericht im Augenblick des Todes entscheidet endgültig und unwiderruflich über sein Schicksal. Zweites Konzil von Lyon, 1274. Zeugen für die Existenz der Hölle. Nun könnten manche erstaunt und erschüttert über ihr Unwissen fragen, ob all dies wohl wirklich wahr ist. Andere wiederum könnten massiv dagegen einwenden, dass noch keiner vom Jenseits zurückgekommen ist und diese Aussagen bestätigt hat. Doch, die Kirchen- und Heiligengeschichte kennt mehrere sicher verbürgte Fälle, wo Gott dies gewährt hat. Lassen wir zunächst die heilige Theresia von Avila berichten, die Papst Paul VI. Zur Kirchenlehrerin erhob. Ihr Zeugnis ist absolut glaubwürdig. Sie schreibt: Eines Tages, als ich im Gebet versunken war, fühlte ich mich, ohne zu wissen wie, mit Leib und Seele in die Hölle versetzt. Ich verstand, dass Gott mir den Platz zeigen wollte, den ich durch meine Sünden verdient hätte und wohin ich gekommen wäre, wenn ich mein Leben nicht geändert hätte. Es dauerte nicht lange, aber wenn ich auch noch viele Jahre lebte, könnte ich es unmöglich vergessen. Der Eingang zu diesem Ort der Qual schien mir wie ein tiefer Ofen, eng und dunkel. Der Boden war ein fürchterlich stinkender Sumpf, voll von hässlichem Ungeziefer. Im Hintergrund erhob sich eine Mauer mit einem engen Verlies, in dem ich eingesperrt war. Kein Ausdruck kann im Mindesten fassen, was für Qualen ich dort zu erdulden hatte. Man kann es nicht begreifen. Ich fühlte in meiner Seele ein Feuer, dessen Natur ich aus Mangel an Worten nicht beschreiben kann. Gleichzeitig war mein Körper die Beute unerträglicher Schmerzen. Ich habe in meinem Leben furchtbare Schmerzen erlitten, nach ärztlicher Aussage die größten, die man hier auf Erden erdulden kann. All das ist jedoch nichts im Vergleich zu den Schmerzen, die ich dort unten verspürte. Und das Schlimmste war die Erkenntnis, dass sie ohne Ende und ohne Milderung andauern würden. Aber diese Qualen des Leibes sind wiederum nichts im Vergleich zum Todeskampf der Seele. Es ist eine Umklammerung, eine Herzensangst, ein Brechen des Herzens und gleichzeitig eine so hoffnungslose und bittere Traurigkeit, die ich vergebens zu schildern versuche. Die Mauern dieses Gefängnisses waren schrecklich anzusehen und schienen mich durch ihr Gewicht zu erdrücken. Alles erstickte ich dort, kein Licht, nur dunkelste Finsternis. Und trotzdem, wie durch ein Wunder, bemerkt man alles, was die Pein noch steigert. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber ich verstand, dass es eine große Gnade war und der anbetungswürdige Retter mich mit eigenen Augen sehen lassen wollte, vor welchen Qualen seine Barmherzigkeit mich verschont hatte. Denn alles, was von der Hölle gesagt wird, alles, was uns Bücher über den Jammer und die verschiedenen Qualen berichten, die die Dämonen den Verdammten zufügen, ist nichts zur Wirklichkeit. Auch im irdischen Feuer zu brennen, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem Brennen im Feuer der Hölle. Seitdem sind beinahe 6 Jahre vergangen, und doch bin ich heute bei dieser Niederschrift noch immer voller Entsetzen, dass mir fast das Blut in den Adern gefriert. Inmitten von Prüfungen und Schmerzen brauche ich mich nur an dieses Erlebnis zu erinnern, und alles Leiden auf dieser Erde scheint mir nichts zu sein. Ich kann mich nicht genug wundern, wie weit ich davon entfernt war, mir ein rechtes Bild von der Hölle zu machen oder sie zu fürchten, wie ich sollte, obwohl ich von ihren Peinen in Büchern gelesen hatte. Woran dachte ich, oh mein Gott, und wie konnte ich mich an Dingen erfreuen, die mich in einen solch fürchterlichen Abgrund geführt hätten? Oh mein Gott, sei ewig gepriesen. Du hast mir gezeigt, dass du mich unendlich mehr liebst als ich mich selbst. Wie oft hast du mich aus diesem finsteren Gefängnis gerettet? Und wie oft habe ich mich gegen deinen Willen wieder aufs Neue hineingestürzt? Einen unsagbaren Schmerz empfinde ich, wenn ich daran denke, wie viele Seelen der ewigen Verdammung entgegengehen. Ich fühle, dass ich bereit wäre, mein Leben 1000-mal hinzugeben, um wenigstens eine einzige Seele vor so schrecklichen Qualen zu bewahren. Verstehen wir nun die Trauer der Gottesmutter von Fatima bei der Höllenvision der drei Kinder am 13. Juli 1917 und ihre Klage unter Tränen am 19. August des gleichen Jahres. So viele Seelen gehen verloren, weil niemand für sie opfert und betet. Dies ist sicher auch der Grund, warum Gott immer wieder solch erschütternde Begebenheiten im Leben heiliger Seelen geschehen lässt. Er warnt und will nicht den Tod des Sünders, sondern seine Bekehrung. Schwester Faustina Kowalska. Obwohl bekannt als Sendbotin der göttlichen Barmherzigkeit, musste auch Schwester Faustina Kowalska, die zwischen 1905 und 1938 lebte, am 20. Oktober 1936 in den höllischen Abgrund. Mit spürbarer Erregung schreibt sie in ihrem Tagebuch: Heute habe ich in Begleitung eines Engels die Hölle besucht. Sie ist ein Ort großer Qualen und groß ist ihre Ausdehnung. Von allen Qualen, die ich gesehen habe, ist der Verlust Gottes die größte. Ich wäre beim Anblick dieser Martern gestorben, wenn die Allmacht mich nicht gestärkt hätte. Der Sünder soll wissen, dass er leiden muss, je nach der Art seiner Sünden, und leiden auf ewig. Ich schreibe dies auf göttliche Anordnung, damit keiner sich entschuldigen kann mit der Ausrede, dass noch nie jemand dort war und niemand wisse, um was es sich handle. Ich, Schwester Faustina, war nach Gottes Willen im Abgrund der Hölle, um zu bezeugen, dass die Hölle existiert. Ich habe gesehen, dass die Hölle von Seelen bevölkert ist, die hier nicht an die Hölle glaubten. Seit diesem Tag bete ich noch eifriger für die Sünder. Ohne Zweifel ist also die ewige Verdammnis eine schreckliche Wahrheit und Wirklichkeit. Dennoch gibt es nicht wenige Einwände und ernsthafte Fragen dazu, die eine Antwort verlangen, obwohl wir uns vom heiligen Augustinus ermahnen lassen müssen. Was bist du, o Mensch, dass du mit Gott zu rechten wagst? Greifen wir nun einige heraus. Warum erschafft Gott jene Seelen, die verdammt werden? Er weiß doch durch seine Allwissenheit, dass sie verloren gehen. Keine Seele wurde für die Hölle erschaffen, sondern vielmehr für den Himmel, die ewige Seligkeit. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1 Timotheus 1,4. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Doch jeder Mensch ist frei, die Erlösung durch den Sohn Gottes anzunehmen oder abzulehnen. Wie kann ein unendlich guter, barmherziger, stets verzeihender Gott die Seelen zu einer schrecklichen Höllenstrafe verdammen? Er verdammt nicht, sondern die Sünde stürzt die Seele ins Verderben. Aber Gott lässt es nicht an den notwendigen Mitteln fehlen, sich retten zu können, wenn man will. Sollte die Schuld auch noch so groß sein? Denken wir an das sühnende Gebet und Opfer in aufrichtiger Reue, im Vertrauen auf seine unendliche Barmherzigkeit, an das Bußsakrament und die heilige Kommunion. Doch wir sind frei in unserer Wahl zwischen Gut und Böse, was gerechterweise gleichbedeutend ist mit Glückseligkeit und Qual. Ich möchte sie alle retten, sagt Jesus in seiner Botschaft der barmherzigen Liebe. Aber wegen ihrer Verdorbenheit muss ich, dem Feuer überlassen, was nicht zu retten ist. An anderer Stelle ergänzt er wenig später: Glaube mir, bevor ich ihr, der Hölle, eine Seele überlasse, habe ich, um sie zu retten, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, über die meine Barmherzigkeit verfügt. Seien wir daher überzeugt, Gott wird jedem Sünder verzeihen, solange er reumütig sein Erbarmen sucht. Aber er wird niemand gegen seinen Willen erlösen und seine Freundschaft aufzwingen. Wir machen vielfach den Fehler, unseren Blick zu eng nur auf eine göttliche Eigenschaft zu richten, zum Beispiel eben auf seine Barmherzigkeit, und lassen die anderen außer Acht. Es gibt aber keine Güte Gottes ohne seine Gerechtigkeit. Er wird nicht einfach nachgiebig zulassen, dass seine Rechte mit Füßen getreten werden, ohne dass dies schwere Folgen hat, entweder hier auf Erden schon, oder aber ganz sicher in der Ewigkeit. Und sein Mitleid mit den Sündern ist nicht bloß Gutmütigkeit, die diese ungestraft strapazieren können. Das zu glauben, ist ein verhängnisvoller Irrtum. Stehen Sünde und ewige Strafe nicht in einem Missverhältnis zueinander? Manche behaupten, es sei ungerecht, für eine Sünde, die oft nur wenige Augenblicke dauert, ewig bestraft zu werden. Der Vergleich hinkt. Auch die weltlichen Gesetze bestrafen nicht nach der zeitlichen Dauer des Verbrechens, sondern immer nach der Schwere des Vergehens. So ist ein tödlicher Schuss eben Mord, auch wenn er nur Sache eines Augenblicks ist, und die Strafe wird entsprechend sein. Wenn Gott so gut ist, uns das ewige Leben zu schenken für einen Akt der vollkommenen Reue, der Liebesreue, die sogar eine lange Reihe von Sünden eines ganzen Lebens auslöscht, dann bleibt auch die freie, entgegengesetzte Willensentscheidung, Gottes Gebot zu übertreten, das heißt Gott abzulehnen, schwerwiegend. Im Fall einer unbereuten Todsünde kann dies sogar die ewige Verdammung bedeuten. Die Strafe steht immer zur Schwere der Schuld. Scheint es nicht vernünftiger zu sein, dass Gott den Sünder vernichtet und nicht für eine ewige und schreckliche Strafe bewahrt? Würden alle Gottlosen vernichtet, wären sie alle gleich behandelt, ob sie sich nun einer oder vieler Sünden schuldig gemacht haben. Das wäre ungerecht. Tatsächlich möchte der verstockte Sünder im Augenblick des Todes, wenn er sein verfehltes Leben im Lichte Gottes erkennt, von sich aus sein Dasein völlig auslöschen, um der ewigen Verdammnis zu entgehen. Aber dies lässt die göttliche Gerechtigkeit nicht zu. Jeder erhält, was er verdient. Wollte er bis zuletzt ein Leben in der Sünde, ein Leben ohne Gottes Gnade und Erbarmen, so verurteilt ihn dieser Wille zur qualvollen Gottferne. Wird der Verdammte nicht bereuen, wenn er von den heftigen Qualen zermürbt wird und sich mit Gott aussöhnen will? Jesus sagt traurig in der Botschaft der barmherzigen Liebe: Wenn sie es könnte, würde meine barmherzige Liebe bis in die Tiefe der Hölle hinabsteigen. Doch es wäre vergeblich, denn sie, die Seelen dort, können nicht mehr gerettet werden. Warum? Weil sie Gott hassen und ihr Wille im Bösen erstarrt ist, das sie gewollt haben. Wenn sie jammern und wehklagen, so geschieht dies nicht aus Reue, sondern weil sie von der göttlichen Gerechtigkeit hart gezüchtigt werden. Ist die Strafe nicht zwecklos, wenn sich die Verdammten nie bessern? Wäre nur dieser Umstand für eine Bestrafung ausschlaggebend, dürfte ein unverbesserlicher Verbrecher nie gestraft werden. Ziel der Strafe muss vielmehr sein, die gerechte Ahndung der verletzten Ehre, der zerstörten Ordnung, der missachteten Gesetze und Gebote. Wenn daher Gott aus Gerechtigkeit verstockte Sünder zu einer ewigen Strafe verurteilt, handelt er nicht gegen seine Weisheit und Heiligkeit, auch wenn sie keine positive Änderung mehr bewirkt. Die Hölle ist im Grunde eine doppelte Strafe, denn wer sich gegen Gott auflehnt, verstößt sich selbst und beraubt sich so der ewigen Anschauung Gottes und der ewigen Freude bei ihm. In der ernsten Ahnung, was dies bedeutet, sagt der heilige Augustinus: Aus der Stadt Gottes vorzugehen in die Verbannung, dem Leben Gottes entfremdet zu werden, einer so großen Güte Gottes verlustig zu gehen. Das ist eine so schwere Strafe, dass ihr keine uns bekannte Qual vergleichbar ist. Deshalb fehlt es nicht an göttlichen Hinweisen, was darunter näher zu verstehen ist. In dem berühmten Dialog über die göttliche Vorsehung spricht Jesus zur heiligen Katharina von Siena über die vier hauptsächlichen Qualen der Verdammten. Meine Tochter, deine Zunge ist unfähig, die Peinen zu beschreiben, die die entarteten Seelen erdulden. Es gibt, wie du weißt, drei hauptsächliche Laster. Das erste ist die selbstsüchtige Eigenliebe. Aus ihr geht das zweite Laster hervor, die Selbstgefälligkeit, die das dritte Laster erzeugt, nämlich den Stolz. Aus ihm kommen Hartherzigkeit, Grausamkeit und all die anderen ruchlosen und gemeinen Sünden. So gibt es auch in der Hölle vier Hauptstrafen, von denen alle anderen Qualen herrühren. Die erste Strafe besteht darin, dass die Verdammten der Anschauung Gottes beraubt sind. Dies ist ihnen eine so große Pein, dass, wenn es ihnen möglich wäre, sie dafür lieber Feuer, Folter und Qualen erleiden wollten, wenn sie mich nur schauen könnten. Diese Qual wird noch erdrückender durch die zweite Pein, nämlich den Wurm des Gewissens, der ohne Unterlass in ihrem Herzen nagt und von dem sie unaufhörlich hören müssen, dass sie durch eigene Schuld meiner seligen Schau und der Gemeinschaft mit den Engeln beraubt sind und sie es verdient haben, zu den Dämonen versetzt zu werden, um deren Anblick ertragen zu müssen. Dieses Schauen der Dämonen ist die dritte Qual, und sie verdoppelt noch ihre Leiden. In der seligen Schau, die die Heiligen von mir haben, sind sie immer im Jubel der Freude und erfahren so unaufhörlich die Belohnung für ihre Mühen, die sie um meinetwillen mit so großherziger Liebe und wahrer Selbstverleugnung auf sich genommen haben. Im Gegensatz dazu fühlen die Unglücklichen ihre Qualen immer wieder erneuert durch den Anblick des Dämons. Denn indem sie ihn sehen, erkennen sie sich selbst besser und verstehen noch mehr, dass sie durch ihr eigenes Verschulden diese Strafen verdient haben. Dann werden sie umso mehr von ihren Gewissensbissen bedrängt und sie brennen wie Feuer, das nicht erlischt. Was ihre Qual noch vergrößert, ist dies: Sie sehen den Teufel in seiner wirklichen Gestalt, die so abscheulich ist, dass kein Menschenherz es sich vorstellen kann. Die vierte Qual der Verdammten ist ein Feuer, das sie brennt, aber nicht verzehrt. denn die Seele ist nichts Materielles, das durch das Feuer zerstört werden könnte. Aber ich erlaube es in meiner göttlichen Gerechtigkeit, dass dieses Feuer sie schmerzlich und auf verschiedene Weise mit großen Peinen züchtigt, gemäß der Verschiedenartigkeit ihrer Sünden, mehr oder weniger, je nach der Schwere der Verfehlung. Die Hölle, ein Ort und Zustand. Erinnern wir uns an die Höllenvision der Kinder von Fatima am 13. Juli 1917, von der Lucia berichtet? Das Strahlenbündel, das von dort ausging, aus den Händen der Gottesmutter, schien in die Erde einzudringen, und wir sahen etwas wie ein Feuermeer, und in ihm versunken schwarze verbrannte Wesen, Teufel und Seelen in Menschengestalt, die fast wie durchsichtige glühende Kohlen aussahen. Dies ist ein eindeutiges Zeugnis für die schreckliche Wahrheit der Existenz der Hölle, als Zustand und Ort. Auch der berühmte römische Katechismus erwähnt als Ort dieses Abgrunds die Medio Terrae, das Zentrum der Erde, ebenso der heilige Thomas von Aquin. Schwester Josefa Menendez, ihr oftmaliger Abstieg in die Hölle. Eine nachhaltige Bestätigung unserer bisherigen Erkenntnisse über die äußerste Gerechtigkeit Gottes, die Hölle, vermitteln die erschütternden Erlebnisse von Schwester Josefa Menendez, die von 1890 bis 1923 lebte. Diese spanische Ordensfrau, eine wahrhaft heroische Opferseele für die Rettung der armen Sünder, musste oft in den qualvollen Abgrund der ewig Verlorenen. Außerdem vertraute ihr das heiligste Herz Jesu eine wichtige Botschaft für die Welt an, die nach seinem Willen den Menschen jeder Generation weitergegeben werden soll, bis zum Ende der Zeit. Papst Pius XII. Gab eine handschriftliche Empfehlung für dieses überaus wertvolle Buch, Die Liebe ruft. Wenn Schwester Josefa so geheimnisvoll entrückt wurde, bemerkten ihre Oberen äußerlich nur ein leichtes Zittern an ihr. Im selben Augenblick wurde ihr Körper schlaff und ihre Glieder leblos, wie bei einem soeben Verstorbenen. Der Puls jedoch schlug normal. In diesem Zustand blieb sie nach Gottes Willen kürzere oder längere Zeit. Der Herr lieferte sie zwar der Hölle aus, bewahrte sie aber sicher in seiner mächtigen Hand. Im Augenblick der Rückkehr zeigte sich von neuem ein kaum wahrnehmbares Erzittern und Josefa belebte sich wieder. Erst nach und nach fand sie sich in ihrer Umgebung wieder zurecht. »Wo bin ich? Wer sind Sie? Lebe ich noch?« so fragte sie. Ihre Augen suchten sich an Ort und Personen in dieser Welt zu gewöhnen, die ihr längst versunken schienen. Manchmal weinte sie bittere Tränen und ihre Züge verrieten einen Schmerz, den Worte nicht beschreiben können. Schließlich hatte sie den Sinn für die Wirklichkeit wiedergefunden. Dann erkannte sie plötzlich mit ungeheurer seelischer Erschütterung, dass sie noch lieben konnte. Ihre Erlebnisse, die sie aus Gehorsam getreu niederschrieb, enthüllen eine grauenhafte Wirklichkeit, die mit letzter Deutlichkeit den Ernst unseres Glaubens erkennen lässt. Hochaktuell für unsere heutige, satanisch beeinflusste Zeit. Am 16. März 1922 berichtet sie: »Plötzlich sah ich den Teufel vor mir. Er schrie: Bindet ihr die Füße, fesselt ihre Hände. Dann wurde ich durch einen langen, völlig dunklen Gang geschleift. Von allen Seiten hörte ich furchtbares Geschrei. In den Seitenwänden dieses engen Ganges lagen Nischen einander gegenüber, aus denen fast ohne Flamme ein Rauch drang, dessen Geruch unerträglich war. Von dort vernahm ich Stimmen, die vielerlei Lästerungen und schamlose Worte hervorstießen. Die einen verfluchten ihren Leib, die anderen ihre Eltern. Wieder andere warfen sich vor, das Gnadenlicht oder die Gelegenheit, sich vom Bösen abzuwenden, nicht benutzt zu haben. Es war ein Durcheinander von Schreien voller Wut und Verzweiflung. Ich wurde durch diesen Gang gezerrt, der kein Ende nahm. Dann erhielt ich einen heftigen Schlag und wurde ganz zusammengekrümmt, in eine solche Nische geschleudert. Ich hatte das Gefühl, als würde ich zwischen brennende Bretter gepresst und von allen Seiten mit glühenden Nadeln durchbohrt. Ringsum hörte ich Flüche und Lästerungen. Das war mir das Schlimmste. Aber die Angst der Seele, die sich von Gott getrennt sieht, lässt sich einfach mit keiner anderen Qual vergleichen. Es kommt mir vor, als wäre ich jahrelang in dieser Hölle gewesen, und doch waren es nur 6 bis 7 Stunden. Auf einmal wurde ich gewaltsam aus der Nische gezerrt und befand mich an einem dunklen Ort. Nachdem der Teufel mich geschlagen hatte, verschwand er und gab mich frei. Ich kann nicht sagen, was meine Seele empfand, als ich mir bewusst wurde, dass ich noch lebe und Gott noch lieben kann. Obwohl ich mich so vor Leiden fürchte, bin ich zu allem bereit, nur um dieser Hölle zu entgehen. Ich sehe klar, dass alles Leid der Welt nichts ist im Vergleich zu der Qual, nicht mehr lieben zu können. Der Zustand, nicht mehr lieben zu können, ist eben die völlige Erstarrung in der Sünde, von der man sich im Leben nicht durch die Umkehr zu Gott lösen wollte, in aufrichtiger Reue und Wiedererlangung seiner Gnade durch den Empfang des Bußsakraments. So hörte sie einen verdammten Schreien. Das ist meine Qual, lieben zu wollen und es nicht mehr zu können. Es bleibt mir nur noch Hass und Verzweiflung. Wenn jemand von uns hier ein einziges Mal einen einzigen Akt der Liebe aussprechen könnte, so wäre es nicht mehr die Hölle. Aber wir können es nicht. Unsere Nahrung ist Hassen und Verabscheuen. Ein anderer wehklagt: Hier ist die größte Qual, jenen nicht lieben zu können, den wir hassen müssen. Der Hunger nach Liebe verzehrt uns, aber es ist zu spät. Auch du wirst denselben Hunger empfinden, hassen, verabscheuen und wünschen, dass die Seelen verloren gehen. Das ist unser einziges Verlangen. Schwester Josefa berichtet auch von den Selbstanklagen der Verdammten. Manche schreien wegen der furchtbaren Schmerzen an ihren Händen. Ich glaube, dass sie gestohlen haben, denn sie sagen: Wo ist das geblieben, was du weggenommen hast? Ihr verfluchten Hände! Warum wollte ich haben, was mir nicht gehörte, da ich es ja doch nicht länger als einige Tage behalten konnte? Andere beschuldigen ihre Zunge, ihre Augen. Jeder klagte das an, was die Ursache seiner Sünde war. Den Genuss, den du dir gegönnt hast, musst du jetzt teuer bezahlen, mein Leib. Du hast es so gewollt. Nach ihrer Rückkehr aus der Hölle am 22. März 1923 schreibt sie: Ich sah mehrere Seelen hinabstürzen, darunter ein 15-jähriges Mädchen, das seinen Eltern fluchte, weil sie es nicht in der Furcht Gottes erzogen und nicht gelehrt hatten, dass es eine Hölle gibt. Das Mädchen sagte, sein Leben, obgleich es so kurz war, sei voll von Sünden gewesen, denn es habe seinen Sinnen, seinen Leidenschaften jegliche Lust gewährt. Es klagte sich vor allem darüber an, schlechte Bücher gelesen zu haben. Bedenken wir, das war 1923. Heute sind Millionen und Abermillionen von dieser Sündenpest befallen, bedingt durch ein Massenangebot schamlos raffinierter Schundliteratur, die das süße Leben, die sexuelle Lust, als die höchste Erfüllung menschlichen Lebens verherrlicht. Die Seelen beim Sturz in die Hölle. Man kann weder beschreiben noch verstehen, gesteht Josefa, was für einen Schrei sie ausstießen und wie furchtbar sie heulten. Auf ewig verdammt! Ich habe mich getäuscht. Ich bin verloren. Ich bin auf immer hier. Es gibt keine Rettung mehr. Heute, 4. Oktober 1922, sah ich viele Seelen in die Hölle fallen. Satan schrie: Jetzt ist die Welt mir verfallen. Ich kenne nun das beste Mittel, um die Seelen zu packen. Man braucht nur ihre Genusssucht zu reizen. Nein, das Ich zuerst, das will ich vor allem anderen. Nur keine Demut. Genießen, das sichert mir den Sieg. Dadurch stürzen sie in Massen hier hinab. Wie stellt es Satan an, die Seelen zu verführen? Schwester Josefa hörte eine Lagebesprechung. Sie schreibt: Heute Nacht war ich nicht in der Hölle, aber ich wurde an einen Ort gebracht, wo kein Licht war. Nur in der Mitte glühte eine Art rotes Feuer. Ich lag gefesselt, ohne die geringste Bewegung machen zu können. Rings um mich waren 7 oder 8 Wesen. Ihre schwarzen Leiber waren nur von dem Widerschein des Feuers beleuchtet. Sie saßen und redeten. Einer sagte: Wir müssen sehr vorsichtig sein, damit man uns nicht erkennt, denn wir könnten leicht entdeckt werden. Satan antwortete: Ihr könnt durch die Gleichgültigkeit eindringen. Ja, ich glaube, wenn ihr euch verbergt, dass sie euch nicht erkennen, so könnt ihr sie gegen das Gute und das Böse gleichgültig stimmen. Nach und nach könnt ihr dann ihren Willen zum Bösen geneigt machen. Verführt die anderen zum Ehrgeiz, damit sie nur noch ihren Vorteil und die Vermehrung ihres Reichtums suchen, ohne sich darum zu kümmern, ob es rechtmäßig ist oder nicht. Weckt die Vergnügungssucht und Fleischeslust. Sie sollen im Laster verblendet werden. Und jene anderen, ihr wisst, wohin ihre Herzen neigen. Nur zu, vorwärts, entfacht in ihnen die Liebe, die Leidenschaft. Macht eure Sache gut, ohne Rast. Wir müssen die Welt verderben. Die anderen antworteten von Zeit zu Zeit: Wir sind deine Sklaven. Wir wollen rastlos arbeiten. Ja, viele kämpfen gegen uns. Aber wir wollen Tag und Nacht unaufhörlich arbeiten. Wir erkennen deine Macht an. So redeten sie alle. Und jener, der, wie ich glaube, Satan selber war, sagte schauerliche Worte: Ich hörte in der Ferne Geräusche wie von Bechern oder Gläsern und er schrie, »Lasst sie nur schlemmen, dann haben wir gewonnenes Spiel. Sie sollen ihr Gelage weiterhalten, sie, die so sehr auf ihren Genuss bedacht sind. So kommt ihr ihnen leicht bei. Doch oft gelingt es dennoch nicht. Und wenn ihm eine Seele entkommt, muss Satan seine vergebliche Mühe eingestehen.« Am 15. Januar 1923 hörte ich, berichtet Schwester Josefa, wie der Teufel sich gezwungen sah, seine Ohnmacht zu bekennen. »Schande, Schande, warum entkommen mir so viele Seelen? Sie waren mein«, und erzählte ihre Sünden auf. »Ich mühe mich rastlos und sie entkommen mir doch, weil jemand für sie leidet und sühnt.« Wenige Wochen später, vom 7. auf den 8. Februar 1923, erlebte sie, wie der Teufel vor Wut schrie, weil ihm eine Seele entging. »Jagt ihr Angst ein! Bringt sie zur Verzweiflung! Ha, wenn sie auf die Barmherzigkeit dieses«, und er lästerte den Herrn, »vertraut, dann habe ich sie verloren. Doch nein, erfüllt sie mit Furcht! Lasst sie keinen Augenblick in Ruhe und vor allem bringt sie zur Verzweiflung!« Da durchdrang ein Wutschrei die Hölle, und als Satan mich aus dem Abgrund hinauswarf, drohte er mir und sagte unter anderem, »Ist's möglich? Ist es wirklich wahr, dass schwache Geschöpfe mehr können als ich mit all meiner Macht? Aber ich will mich verbergen, um unbeachtet zu bleiben. Der kleinste Winkel genügt mir, um die Versuchung dorthin zu bringen. Hinter ein Ohr, zwischen die Seiten eines Buches, unter ein Bett. Manche achten nicht auf mich, aber ich rede, rede. Und am Ende bleiben doch einige Worte hängen. Ja, ich werde mich da verbergen, wo man mich nicht entdeckt.« Heute in unserer wahrhaft dämonischen Zeit, die von gewaltigen Auseinandersetzungen auf allen Gebieten gekennzeichnet ist, braucht Satan sich nicht mehr zu verstecken, denn die Menschen sind vielfach blind geworden für ihn. Brutal und grausam nutzt er diese Chance, verführt und versklavt sie mehr denn je. Maria, Rosa Mystica, die Gottesmutter, erscheint in Montichiari, Italien. Wenn Satan schon die Seelen in der Welt hasserfüllt zum Bösen verleitet und missbraucht, wie viel mehr versucht er dann, die Auserwählten Gottes, Priester und Ordensleute, die ihr Leben bewusst Gott geweiht haben, vom Weg der Tugend abzubringen. In einem Frontalangriff geistiger Irreführung in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat er tatsächlich in diesen Reihen einen ungeheuren Einbruch erzielt. Im Oktober 1988 wandte sich sogar die Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen in einem Schreiben an die noch treuen Geistlichen der Deutschen Bundesrepublik, um sie zur Aufgabe des Pflichtzölibats zu bewegen. Darin werden Zahlen genannt, die erschrecken lassen. Etwa 80.000 katholische Priester haben geheiratet. Das ist ein Fünftel des Weltklerus, 46.000 davon mit römischer Dispens. Ein großer Teil dieser Gottgeweihten ist schon wieder geschieden und zum zweiten Mal verheiratet. Noch verheerender ist der Abfall bei den Ordensschwestern und Ordensbrüdern. Diese furchtbare Krise wäre aber verhindert worden, wenn die Kirche die Hilfe der Gottesmutter angenommen hätte, die sie ihr bereits 1947 mit ihren Erscheinungen und Botschaften als Rosa Mystica in Montichiari, Italien, anbot. Dort sagte sie am 13. Juni 1947, »Ich verspreche den Klöstern und auch den Weltpriestern, die mich verehren, besonderen Schutz, vermehrtes Aufblühen der geistlichen Berufung, weniger verratene Berufungen und große Berufsheiligkeit bei den Dienern Gottes. Ihre Wünsche sind sehr bescheiden. Sie will, dass der 13. jeden Monats als Marientag begangen werde. An den 12 vorausgehenden Tagen sollen besondere Gebete verrichtet werden. An diesem Tag werde ich jenen religiösen Instituten, Ordensgemeinschaften und Weltpriestern, die mich so geehrt haben, eine Überfülle von Gnaden und große Berufsheiligkeit schenken. Ich wünsche, dass der 13. Juli jeden Jahres zu Ehren der Rosa Mystica gefeiert wird. Mein göttlicher Sohn Jesus Christus hat mich gesandt, um den Weltbund der Sühnekommunion zu erbitten. Und dies soll am 13. Oktober geschehen. Ich verspreche jenen Priestern und Gläubigen, die diese Übung pflegen und fördern, eine Überfülle meiner Gnaden. Ich wünsche, dass man jedes Jahr am 8. Dezember um die Mittagszeit die Stunde der Gnade für die ganze Welt feiere. Mit dieser Übung wird man viele seelische und leibliche Gnaden erlangen. Zahlreiche weitere Erscheinungen und Botschaften folgten. Die letzte war am 24. März 1983 in der Kapelle der Seherin Pierina Gili. Offensichtlich setzt die Gottesmutter in Montichiari fort, was sie in Fatima begonnen hat. Das wird aus verschiedenen Anzeichen deutlich. Am 7. Dezember 1947 erscheint sie mit Jacinta und Francesco und bezieht sich auch in ihrer Botschaft auf ihre Bitten in Fatima. Sie sagte: In Fatima habe ich die Weihe an mein Herz verbreiten lassen. Hier in Monte Chiari wünsche ich, dass die bereits empfohlene Andacht zur Rosa Mystica, verbunden mit der Verehrung meines unbefleckten Herzens, in den religiösen Instituten und klösterlichen Gemeinschaften vertieft wird, damit diese gottgeweihten Seelen vermehrte Gnaden von meinem mütterlichen Herzen erhalten. Am 22. Juli 1973 gab sie Pierina auf die Frage, warum sie sich als Rosa Mystica offenbare, eine für die heutige Kirche sehr bedeutsame Antwort. Sie erklärte: Es ist keine neue Andacht, sondern hängt zusammen und beginnt in jenem Augenblick, als mein göttlicher Sohn Jesus Mensch wurde. Das Fiat der Erlösung und das Fiat meiner Mitarbeit kommt in der schönsten Blume zum Ausdruck, in der Rosa Mystica. Ich bin die unbefleckte Empfängnis, die Mutter des Herrn Jesus, die Mutter der Gnade, die Mutter des mystischen Leibes, der Kirche. Deshalb hat mich mein göttlicher Sohn Jesus Christus 1947 nach Monte Chiari gesandt, wo sie unter anderem alle Kinder der ganzen Kirche zu Gebet, Buße und Sühne aufrief. Denn es begannen dunkle Zeiten der Gottlosigkeit anzubrechen, wie es auch tatsächlich geschehen ist. Das Nachlassen der Liebe zum Herrn und tief traurig auf sich zeigend, dabei flossen Tränen aus ihren Augen, auch zu dieser Mutter. Monte Chiari wird der Berg sein, von dem das mystische Licht über die ganze Welt ausstrahlen wird. Ja, das wird sich erfüllen. Darauf fragte Pierina, warum sie keine Wunder wirke, damit die kirchliche Obrigkeit an ihre Erscheinung glauben könne. Da erwiderte sie: Wie viele Wohltaten habe ich in dieser Zeit bereits erwiesen? Wie viele Gnaden geschenkt? Jetzt und immer wieder. Aber das augenscheinlichste Wunder wird die Rückkehr der Kinder zum wahren Glauben sein, zur wahren Liebe zum Herrn. Darauf folgen die Wiedervereinigung im Glauben und der Friede für die ganze Welt. Mit dieser Verheißung enthüllt sie noch mehr den schon in Fatima angekündigten Triumph ihres unbefleckten Herzens.